Macht ihr etwas falsch? Wenn ihr Kindermedizin geht, ist es ganz gefährlich. Heute könnt ihr lernen, dass es nicht passiert. Erklären wird es jetzt Professor Jos Kaufmann. Halt, 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 ich bin noch nicht fertig. Heute ist übrigens Welttag der Patientensicherheit. Und jetzt viel Spaß mit Armin und Gordon.
Hallo, das ist der Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Hallo Gordon.
Hallo Armin.
Ich bin Armin, ihr kennt uns ja mittlerweile, glaube ich, und wir begrüßen euch an diesem 17. September 2022. Es ist ein ganz besonderer Tag heute.
Genau, denn heute ist der Welttag der Patientensicherheit und der steht unter dem Motto sichere Medikation. Jetzt wurde vor zwei Tagen hier schon so ein Symposium in Berlin abgehalten, deshalb ist es nicht sinnvoll, das zu bewerben, weil es schon vorbei ist. Aber für uns bedeutet das natürlich keinen besseren Tag als heute, diese Folge zu veröffentlichen, denn es geht um, Armin?
Medikamentensicherheit bei, in Klammern, der Behandlung, Klammer zu, von Kindern.
Genau, bei Kindernotfällen und in der Kinderanästhesie hauptsächlich. Denn das sind die zwei Leitlinien, die unser Interviewpartner mit herausgebracht hat. Und über die werden wir später mit ihm sprechen. Wir haben das Interview wie immer aufgezeichnet und werden das dann gleich einspielen.
Ja, echt, das war eigentlich nicht so abgesprochen, dass wir das zu diesem Tag veröffentlichen, aber das kam dann so plötzlich, ne?
Der Tag hat uns gefunden.
Richtig. Aber bevor wir richtig in die Materie einsteigen, kommen wir erst zu unserem Rückblick.
Dazu muss man sagen, dass wir die beiden letzten Folgen, also das Interview mit Gregor Badelt und das heutige Interview, relativ kurz hintereinander aufgezeichnet haben. Und entsprechend gibt es noch nicht viele Rückmeldungen zu der OSA-Folge. Also eigentlich gibt es keine. Und deshalb können wir auch dazu erstmal nichts sagen. Vielleicht arbeiten wir das in der übernächsten Folge dann auf.
Vielleicht haben wir auch einfach alles gesagt, Gordon, und deshalb gibt es auch keine Rückmeldungen.
Ja, wenn die Leute erschlagen mit Informationen, das kann natürlich sein.
Das kann sein.
Oder es war zu lang, hat ja keine Lust mehr, sich dazu noch zu äußern.
Nee, das glaube ich nicht. Das war toll, das Interview. Vielen Dank, Gregor. Dann ist euch vielleicht auch gefallen, den ganz Fuchsigen unter euch, dass wir die Nomenklatur unserer Folgen ein wenig geändert haben. Also wir haben jetzt nur die Hauptfolgen, die so durchgezählt werden. Und es gibt die Specials, aber es gibt keine Interviewfolgen mehr.
Genau, also die Interviewfolgen sind halt ganz normale Folgen.
Genau.
Das heißt, unser Talk ist entweder nur ein Talk, in dem wir Themen aufarbeiten oder in dem wir Experten einladen.
Korrekt. Kommen wir zu Twitter. Auch schon eine eigenständige Rubrik bei uns eigentlich im Podcast. Aber Sandmännchen B hat uns was geschrieben zum Thema Zugänge legen und er hat uns geschrieben, wie er das mal macht. Denn Gordon und ich haben in der letzten Folge darüber diskutiert, wie wir das gerne machen, wie wir es gerne handhaben, um einen Zugang bei Kindern zu legen. Gordon hat den Ansatz, die Kinder umarmen quasi die Eltern. Ich finde es ein bisschen praktischer, wenn die Kinder liegen. Aber naja, schlussendlich nimmt man die Kinder so, wie sie sind und wie man denkt, dass es am besten geht. Und Sandmännchen B hat geschrieben, dass er seine Kinder gerne seitwärts auf dem Schoß der Eltern sitzt und ihnen mit dem einen Arm können sie dann vorne mit dem Handy spielen oder Seifenblasen platzen lassen. Würde bei uns übrigens nicht gehen wegen der Hygiene, aber cool. Und der andere Arm umarmt die Mama oder den Papa, also so ähnlich wie du das dann halt machst. Und dort macht er dann von hinten im Knien den Zugang. Ja. Übrigens, ich knie nirgendwo so viel wie in der Kinderanästhesie. Wann geht es dir auch so, Gordon, eigentlich?
Naja, es ist immer das gleiche, Augenhöhe herstellen. Ne?
Ja.
Ich habe neulich auf dem Boden gesessen in der Sprechstunde, weil sich das Kind in die Ecke gesetzt hat. Und so, und dann dachte ich, ja, warum sitzt du da unten? Ist das bequem? Und hat nicht geantwortet, hat sich so seine Schiebermütze ins Gesicht gezogen. Und ich dachte, naja, dann probiere ich es auch mal aus. Und habe mich dann auch hingesetzt und die Mama dann auch. Und dann saßen wir dann alle im Behandlungszimmer auf dem Fußboden und haben uns unterhalten. Also das Kind halt nicht. Der hat halt irgendwie in der Ecke gesessen und ich habe mich mit der Mutter unterhalten. Und in dem Moment kam halt jemand rein. Also ein Kollege, der mich was fragen wollte. Blieb stehen, Mund ging auf, guckte sich nur um und meinte, okay, ging rückwärts wieder raus. Das war ganz nett. Aber es hat funktioniert, das Eis wurde gebrochen und am Ende waren wir Kumpels.
Ja, das schafft eine besondere Atmosphäre. Ne? Hatte ich neulich aber auch im Schockraum, da war auch ein einjähriges Kind und alle standen um ihn herum, wie es halt immer so ist. Ne? Alle preschen auf das Kind ein, ich ging in die Knie und da meinte ich auch so, habe ich auch ganz klar gesagt, so, Augenhöhe, ne? Und alle haben gelacht, also, aber ich meinte das ernst, ne?
Es ist aber super. Kinderanästhesie-Regel Nummer 1. Begib dich auf Augenhöhe. Punkt. Ja.
Sehe ich genauso. Da möchte ich gerne noch was einschieben, weil wir auch darüber gesprochen haben, über Ketamin-Applikation nasal. Und in diesem Szenario, von dem ich gerade erzählt habe, im Schockraum, mit diesem einjährigen Kind, wo ich mich auf Augenhöhe begeben habe, da war das so, dass das Kind vom Notarzt gebracht wurde mit einer Analgesie, Ketamin nasal, über ein MRD. Und ich fand, das Kind war nicht gut versorgt. Vielleicht war auch schon die Wirkung wieder am Abklingen. Es hat jedenfalls keinen Zugang gehabt. Und dann habe ich da auch so drüber diskutiert, was mache ich jetzt? Und wir haben uns dann im Team dafür entschieden, das rektal zu applizieren übrigens. Das hat da wunderbar geklappt.
Wie alt war das Kind denn?
1 Jahr, 10 Kilo.
Ach so, ja, das ist ein schönes
Alter für eine
rektale Applikation. Ja,
ja, fand ich auch. Dann habe ich das noch so aufgegriffen mit anderen Kollegen und drüber gesprochen, na, MAD, nasal geben, pro, con. Und wir waren uns auch einig, so wie ich das ja auch letztens geschildert habe, das ist schon relativ invasiv. Ne? Also ich glaube, wenn man es macht, dann sollte man auch das Fenster nutzen, wenn es dann wirklich wirkt, auch einen Zugang zu lesen. Weil sonst kommst du immer in die Bredouille, dass es aufhört zu wirken und dann fängst du von vorne an und dann hat das Kind schon einmal MAD bekommen. Also dann,
weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die nasale Gabe in der Altersklasse kritisch sehe. Denn man braucht ja auch eine gewisse Schleimhautfläche als Resorptionsfläche. Mhm. Und das ist ja bei den Einjährigen wirklich relativ überschaubar. Dann sind die immer verschnoddert. Also da gibt es auch noch so eine Schleimbarriere auf der Schleimhaut,
ja,
die die Resorption vielleicht verhindert. Und am Ende ist es dann letztendlich eine orale Applikation. Ja?
Richtig.
Und ich meine, mit einem Jahr, die werden halt ständig gewickelt. Die sind gewohnt, dass man ihnen da irgendwie emporum fummelt. Und eigentlich ist es doch in der Altersklasse dann überhaupt kein Problem, Ketanest rektal zu geben. Das kann man dann tatsächlich auch mit Midazolam gleich vermischen. Man zieht das in eine Spritze auf. Meine Faustformel ist halt die 0,5 bis 0,8 Milligramm Midazolam pro Kilogramm Körpergewicht plus 5 Milligramm Ketamin pro Kilogramm Körpergewicht, das Ganze in eine Spritze aufgezogen. Dann gibt es einen kleinen Trick, weil es ist ja schwierig, mit einer Spritze irgendwie rektal was zu applizieren. Dieser Konus der Spritze ist ja häufig nicht lang genug. Dann nimmt man einfach einen orangen Absaugkatheter, schneidet die Spitze schräg ab, so einen Zentimeter oder so. Denn die Spitze von den Absaugkathetern, die ist ja auch dramatisch gestaltet. Und dann kannst du den genau auf den Spritzenkonus raufschieben. Und damit kommst du dann über den Sphinkter, kannst das rektal applizieren und wartest dann einfach 10 Minuten und dann kriegt das Kind dann irgendwann schon den Nystagmus und dann weiß das Finger zu wirken.
Gordon, als ob wir uns abgesprochen hätten, das ist wirklich ganz spontan. Ich habe das nicht mit dir abgesprochen. Du hast genauso beschrieben, wie ich es gemacht habe. Außer, dass ich einen grünen Katheter genommen habe und keinen orangenen.
Hat ja auch gepasst.
Hat auch gepasst und war weniger Totraum, aber wirklich von der Dosierung, von der Menge, alles, was du gesagt hast, genauso habe ich es gemacht.
Echt? Ja, cool. Ja,
wirklich. Aber das ist ja auch einfach, glaube ich, das ist ja nicht unser Rezept, das ist ja so ein allgemeines Rezept, würde ich mal behaupten und gut.
Wir haben die gleiche Quelle gelesen.
Vielleicht habe ich auch bei dir gelernt, kann ja auch sein, ne?
Ja, es kann sein, dass es irgendwann mal bei uns zur Sprache gekommen ist in Berlin, ja, ne? Ja,
möglicherweise.
Funktioniert super.
Ja.
Habe ich das letzte Mal bei einem Verbrühungsnotfall so angewendet, ja, schreiender Säugling natürlich, ganze Familie war aufgewühlt, Kind hatte sich irgendwie einen Wasserkocher von der Tischplatte gezogen, hatte großflächige Verbrennung am Thorax. Ja, war nicht so lustig, entsprechend schmerzgeplagt war auch das Kind. Naja, und dann haben wir eben das so gemacht, haben das rektal appliziert, haben so ein bisschen Ruhe reingebracht in die Situation, haben gesagt, so, wir warten jetzt einfach mal 10 Minuten und Sie werden merken, dass Ihr Kind immer weniger schreien wird, es wird weniger Schmerzen haben, in der Zeit sind Sie dafür da, können Sie streicheln, können Sie trösten und dann, ja, und dann nach 20 Minuten war komplett Ruhe im Karton, haben Zugang gelegt,
ja,
und noch IV-Analgesie fortgesetzt und in die Klinik gefahren.
Ja, genau, das genauso muss man es auch machen, weil in deinem Fall war es ja so, dass du davon ausgehen konntest, dass es noch weitere Analgesie brauchen wird bei dieser großflächigen Verbrühung.
Ja,
und in meinem Fall war es aber so, dass das eine zu geringe Verletzung war. Das war jetzt wichtig zum Inspizieren der Wunde und ich habe dann keinen Zugang mehr gelegt, aber ganz bewusst nicht. Ne? Aber egal, das ist schön, dass wir auch mal darüber gesprochen haben. Ist ja ein Talk hier. Ne?
Mhm.
Wir harmonieren. Willst mich heiraten? Du schuldest mir auch eine Antwort diesbezüglich, aber egal.
Stimmt, ich hab das noch nicht abgesprochen zu Hause, ob das geht.
Lass mal.
Muss ich nur mal fragen.
Gut, kommen wir zu unseren Spenden. Es haben wieder viele Leute gespendet. Es gab einige Tage hintereinander weg, wo jeden Tag eine Spende rauskam. Das war echt schön. Da haben wir uns sehr drüber gefreut.
Ja, die kam auch relativ im zeitlichen Zusammenhang mit den Registrierungen für unsere CME-Punkte. Also man muss sagen, das macht das schon ziemlich fair. Also alle die sich da bei uns akkreditieren für die CME-Punkte, die tauchen dann auch auf der PayPal-Spendenliste auf. Also vielen lieben Dank für diese faire Vorgehensweise von euch. Und dann gibt es aber auch Leute, die einfach so überher uns etwas von ihrem Einkommen zur Verfügung stellen. Und das war zum Beispiel Svenja.
Und die Marina.
Und, Achtung, Gregor Badelt. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dass Gregor uns nicht nur ein Interview gibt, er bezahlt uns auch dafür, dass wir ihn interviewt haben. Also vielen lieben Dank, Gregor, für die großzügige Spende, die du uns gemacht hast.
Dann gab es eine Spende von Kuno Johannes.
Kuno Johannes hat uns, glaube ich, auch einen Dauerauftrag eingerichtet. Ne? Also vielen Dank für die regelmäßige Unterstützung. Noch eine Svenja.
Dann die Heike, die uns auch jedes Mal unterstützt. Vielen Dank, Heike.
Genau, der Magnus.
Der Hannes.
Stefan.
Gabi. Maris. Und Maris hat die Facharztprüfung bestanden mit unserem Support.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zur bestandenen Facharztprüfung und wir freuen uns darüber sehr. Genau dafür ist ja dieser Podcast ja auch gedacht.
Volker hat uns gespendet.
Samuel.
Sarah.
Ah, vielen lieben Dank, Sarah. Wirklich eine hohe Anerkennung von dir.
Kennst du Sarah? Sie kommt aus der Gegend.
Eine sehr nette Kollegin.
Wirklich. Ah, okay.
Dann Paul.
Sinje.
Und Hanna.
So, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass euer Name jetzt nicht auftaucht, weil, wie gesagt, kurz hintereinander aufgenommen die Folgen. Ihr werdet in der nächsten Folge erwähnt. Keine Sorge.
Genau. Und ich möchte noch jemandem ganz besonders danken. Das ist der Gerrit. Gerrit aus Köln. Das ist mein lieber Freund, den ich aus Zivi-Zeiten noch kenne. Für mich ist er der persönliche neue Steve Jobs. Also er ist so kreativ und so ein Genie. Vielleicht habt ihr noch nicht von ihm gehört, dass der Durchbruch steht noch aus. Aber er ist super kreativ und schlau.
Ist er Milliardär?
Geistiger Milliardär.
Okay, na das ist auch nicht schlecht.
Ja, und deshalb hat er uns auch geholfen, einen Flyer auszugestalten für unseren Kinderanästhesie-Talk-Podcast. Und dafür danken wir ihm recht herzlich. Das ist eine großzügige Spende. Also der Gegenwert, die Arbeit, die er reingesteckt hat, das könnte ich erstens nicht. Und zweitens hatte ich nicht die Programme dazu. Und drittens auch nicht das Talent, das er hat.
Und viertens könnten wir es wahrscheinlich auch gar nicht bezahlen.
Genau.
Ja, Gerrit, vielen lieben Dank auch von mir. Ich habe die Flyer gesehen, sind echt gut geworden. Gefallen mir sehr gut.
Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann könntet ihr natürlich auch weiterhin uns spenden. Auf unserer Homepage www.kinderanästhesie-talk.de gibt es einen Button, ich will fördern. Dort könnt ihr draufklicken, eine beliebige Summe uns zukommen lassen. Wir freuen uns sehr.
Jawohl. Und unsere Seite ist auch eine gute Adresse, wenn ihr CME-Punkte beantragen wollt. Ihr bekommt, wenn ihr diese Folge hört und die zwei Passworte euch merkt, die in dieser Folge genannt werden, bekommt ihr einen Punkt pro 45 Minuten, also in der Regel sind das zwei Punkte pro Folge. Und die erhaltet ihr, indem ihr eben auf unsere Seite geht, dort auf die Rubrik CME-Zertifizierung geht, dort dann zur passenden Folge die Passworte eingebt, eure EFM-Nummer ohne Leerzeichen, das dann absendet. Und dann werden wir am 15. des Monats nach Veröffentlichung der letzten Folge das Portal schließen, werden eure EFN-Nummern an die Ärztekammer melden, vorausgesetzt die Passworte stimmen und dann bekommt ihr eben mit einer gewissen zeitlichen Latenz diese Punkte gutgeschrieben.
Genau, und konkreter ist das für diese Folge. Am 15. Oktober schließt das Portal für die Beantragung von CME-Punkten.
So sieht's aus.
Aber apropos CME-Punkte, da möchte ich auch wieder was einschieben. Ich möchte mich bei Frau Marlies Dose Heidborn bedanken. Wer ist das? Das ist eine Frau, die bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein gearbeitet hat. Sie geht nämlich in Rente, hat sie mir erzählt. Und sie war diejenige Person, die uns ermöglicht hat, unseren Podcast in der Ärztekammer Schleswig-Holstein mit Fortbildungspunkten zertifizieren zu lassen. Ich habe ihr unser Konzept vorgestellt, dass das auch in anderen Bundesländern schon üblich ist. Wir sind der erste Podcast übrigens in Schleswig-Holstein, der CME zertifiziert ist oder beziehungsweise der erste Podcast, für den Fortbildungspunkte vergeben werden. Das ist, macht uns erstmal natürlich sehr stolz. Und diese Frau Marlies Dose Heidborn hat das sehr unkompliziert gemacht und war immer gut, eine gute Ansprechpartnerin für uns. Und es bedeutet mir deshalb so viel, weil das ja so ein Projekt ist, das wir so aus dem Nichts heraus gestartet haben, der Gordon und ich, im Dezember letzten Jahres. Und so ein Projekt kann nur gewinnen, wenn Leute einen unterstützen. Man braucht einfach Hilfe, wenn man sowas umsetzt. Und sie war wirklich ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Projekt. Und nicht nur, dass sie das gemacht hat und das umgesetzt hat, sie ist auch noch so super nett gewesen immer. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit mit ihren Enkelkindern. Sie hat gesagt, sie wird jetzt viel Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen und danke, danke, danke.
Fantastische Perspektive, oder?
Freust du dich drauf auf deine Enkelkinder?
Ich habe noch ein bisschen Zeit bis dahin und mir fehlen die Enkelkinder dazu.
Ja.
Dazu müssen meine Kinder erstmal geschlechtsreif werden, glaube ich.
Und windelfrei und überhaupt.
Ich muss noch ein bisschen warten. Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite, dass Sie an uns geglaubt haben und uns über die Ärztekammer auch noch mehr Support und eine Plattform geboten haben. Also das hat sicherlich auch diesem Format wirklich gut getan, dass es den offiziellen Support der Ärztekammer bekommen hat.
Richtig.
Und apropos Plattform, wir bitten euch nochmal, gebt doch bitte auf der Plattform, über die ihr uns hört, eine Bewertung für uns ab. Auch das erhöht unsere Sichtbarkeit und Reichweite ist natürlich für so ein Projekt wie unseres das A und O. Mhm.
Da gehe ich voll mit. So Gordon, aber kommen wir jetzt mal zum Kern unseres Podcasts, unserer Podcast-Folge. Es geht um Medikamentensicherheit bei der Behandlung von Kindern.
Unser Interviewpartner hat zwei Leitlinien mit herausgegeben, und zwar Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie und Medikamentensicherheit in der Kindernotfallmedizin.
Und er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.
Außerdem ist er Facharzt für Anästhesiologie.
Dann hat er noch zu bieten die Auszeichnung der speziellen Kinderanästhesie der DGAI.
Er ist neugeborener Notarzt.
Außerdem noch Notarzt, er nennt die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.
Und er ist Mitglied in zwei Arzneimittelkommissionen. Einmal der Kommission Arzneimittelsicherheit im Kindesalter, der KASK, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
Und er ist Mitglied in der Kommission Arzneimittel für Kinder und Jugendliche, KAKJ, der BfArM.
Aktuell ist er der leitende Oberarzt der Kinderanästhesiologie des Kinderkrankenhauses der Kliniken der Stadt Köln.
Und jetzt fragen sich sicherlich alle, wer ist dieser krasse Typ?
Professor Dr. Jost Kaufmann.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass Professor Jost Kaufmann mit uns ein Interview gemacht hat, das wir euch an dieser Stelle jetzt einblenden. Viel Spaß beim Hören.
Bevor es jetzt wirklich losgeht, kommt das erste Zertifizierungspasswort. Das lautet 2395. 2395. Jost, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit für uns nimmst, heute Abend mit uns über, ich unterstelle dir mal, eines deiner Herzensthemen zu sprechen. Und du hast zwei Leitlinien rausgebracht. Ich habe es ja gerade schon in der Einleitung gesagt. Warum zwei unterschiedliche Leitlinien für Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin?
Ja, die Frage ist gut und wir haben jetzt tatsächlich auch gemerkt, dass man die zusammenfassen kann, und das haben wir auch schon entschieden, dass wir das machen werden. Das ist traditionell so entstanden. Also einerseits in dem Bereich, wo wir ja täglich arbeiten, die Kinderanästhesie, lag mir natürlich besonders am Herzen. Und das ging dann auch etwas schlanker. Und als wir damit fertig waren, hat dann die DGKJ auch zugestimmt, dass sie eben sowas auch haben möchte oder angefragt letztendlich und auch dann letztendlich in den Präsidien freigegeben, dass sie eben sowas auch für den Bereich der Kindernotfallmedizin haben möchte. Das war dann durchaus noch ein aufwendigeres Projekt mit 15 beteiligten Fachgesellschaften. Und so ist es dann aber parallel miteinander entstanden und fertig geworden. Und am Ende haben wir tatsächlich das auch festgestellt, dass bei der Überarbeitung der nächsten Leitlinien wir die zusammenfassen sollen. Es gibt sehr viel Überschneidung. Es gibt natürlich auch Bereiche, die jetzt in der Anästhesie gar nicht abgedeckt sind, zum Beispiel Onkologie, Nephrologie, verschiedene Spezialbereiche, die da eben dann auch eigene Interessen drin untergebracht haben. Aber es gibt so große Überschneidungsbereiche, dass man ganz klar sagen kann, man kann das zusammenfassen. Das werden wir in der nächsten Auflage dann auch, wie gesagt, tun.
Und wann können wir die erwarten? In 5 Jahren wahrscheinlich.
Müsste ich das nochmal reingucken, die Publikation, die ist terminiert, glaube ich, zum Oktober 25, muss die Leitlinie geupdatet werden. Ne? Die haben ja nur eine vorher festgelegte Lebensdauer. Ne?
Kannst du dich noch einbringen, Armin?
Nee. Ja, auf jeden Fall.
mal gucken. Ja, war spannend. Ich habe diese Leitlinien gerne gelesen, aber mir kam so ein Bild in den Kopf. Vielleicht kennst du ja diese Internetseite, Ide schildert seine Geschichte, und dann sind da mal lustige Sprüche auf Schildern drauf. Hier hatte ich das so den ähnlichen Gedankengang gehabt zumindest. Da ein Beispiel ist aus der Leitlinie, da steht drin, vor jeder Therapie soll die Indikation hinterfragt und geprüft werden, also für die Medikamentengabe. Mhm. Und das ist ja irgendwie selbstverständlich, dass man das machen sollte, aber ihr habt das ja extra nochmal betont. Wieso ist das denn eigentlich so? Wie kam es dazu? Was war die Motivation, diese Leitlinie so mit solchen Aussagen zu erstellen?
Also diese Aussage, die hat für mich den wichtigsten Grund, dass Kinder oft übertherapiert werden. Also wir müssen grundsätzlich in der Medizin, aber bei Kindern, die empfindlich sind, besonders solche mit Grunderkrankungen, müssen wir uns wirklich fragen, müssen wir wirklich therapieren medikamentös? Wir können zum Beispiel durch die Anwesenheit von einer Mutter und einen kindgerechten Umgang, eine kindgerechte Lagerung, können wir oft eine Sedierung vermeiden. Oder umgekehrt, wenn wir ein Kind der Mutter entreißen, dann kann eine Sedierung erst nötig werden, mit zum Teil erheblichen Folgen. Also das ist eine Idee, die dahinter steht. Aber ich würde auch ganz gerne kurz erklären, warum ich überhaupt auf das Thema Medikamentenfehler gekommen bin.
Ja, so gerne.
Ja, ich habe als Student auf einer Intensivstation gearbeitet, und da hat ein erwachsener Patient 15 Ampullen Pancuronium bekommen. Und diese 15 Pancuronium kennen die jungen Leute heute ja gar nicht mehr. Das ist ein langwirksames Muskelrelaxanz. Genau, da war so also 1-2 Ampullen, damit war ein Mensch so mindestens mal einen halben, eher einen ganzen Tag muskelrelaxiert. Und diese Ampullen damals, die brauchten sogar noch so eine Säge, mit der man den Rand aufsägen kann. Danach hat man sich die Finger wehgetan, 15 Mal hintereinander ein Geräusch erzeugt und so weiter. Also ganz viele Momente waren dabei, wo man hätte merken können, das ist eine Situation, die ist ungewöhnlich. Und trotzdem ist es zu diesem Fehler gekommen. Und je mehr ich mich mit diesem Themenbereich befasst habe, desto mehr werden eigentlich zwei Dinge klar. Kinder sind besonders gefährdet. Und was aber noch motivierender ist, es gibt eigentlich einfache Maßnahmen, mit denen man die Rate von Fehlern senken kann. Und das ist für mich schöne Wissenschaft sozusagen, wo man eben Dinge tun kann, die nachweislich die Sicherheit verändern und tatsächlich auch am Patienten ankommen. So kam ich eben davon auf dieses Thema drauf und habe das dann letztendlich mein gesamtes Berufsleben lang verfolgt.
Ja, schön.
Da kann jemand behaupten, er ist als Patient mal in einen Topf voll Pangolinium gefallen. Ne?
Ja,
genau. Ja, stimmt.
Genau. Ja, nicht umsonst stehen die Medikationsfehler auf der Hitliste der WHO an Platz 1 der 5 bedeutendsten sicherheitsrelevantesten Themen der Medizin. Also das ist halt einfach mal das Thema schlechthin. Und du hast es ja gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, dass es eben zu Fehlmedikationen kommen kann. Was ist denn in diesem Fall die Ursache gewesen oder was sind denn die Ursachen dafür und warum sind gerade Kinder besonders gefährdet?
Also da gibt es ganz viel Evidenz dazu, das ist vielfach gezeigt worden, zum Beispiel auf einer normalen Versorgungsstation, auf einer Kinderstation passieren dreimal so häufig Fehler wie auf einer Erwachsenenstation im vergleichbaren Versorgungsbereich. Und das liegt vor allem daran, dass man bei Kindern eine Dosis berechnen muss. Ne? Das schönste Beispiel ist eigentlich das Adrenalin zur Reanimation, was ich eigentlich auch nicht so richtig verstehe, dass so ein erwachsener Mensch immer eine Ampulle bekommt. Ne? Wir haben da Menschen, die 40 Kilo wiegen und wir haben Menschen, die 240 Kilo wiegen. Und es ist explizit leitliniengerecht, dass die gleiche Ampulle bekommen. Aber bei Kindern ist es definitiv so, dass man da eben berechnen muss. Das nächste ist, wir können keine Vertrautheit mit der Dosis entwickeln. Ne? Ich habe an einem Tag auf einer neonatologischen Intensivstation einen Frühgeborenen von 800 Gramm reanimiert und am gleichen Tag ein Kind von 80 Kilogramm. Das ist der Faktor 100. Den Faktor 100 wird man im Erwachsenenversorgungsbereich nicht haben. Da müsste ja einer 40 und der andere 4000 Kilo wiegen, um die Dimension mal klar zu machen. Ne? Das gibt's aber an einem Tag auf einer Intensivstation, so dass man also ganz klar sagen kann, die Vertrautheit mit der Dosis, die man entwickelt, wenn man jetzt jeden Tag, sagen wir mal, ähnliche Prozeduren macht, dann muss man gar nicht mehr rechnen. Dann weiß man, ein Mensch kriegt ungefähr so und so viel. Das geht einfach durch diese riesenvariablen Gewichtsbereiche geht das nicht. Das nächste, was dazu beiträgt, ist, es gibt Packungsgrößen mit unterschiedlichen Konzentrationen. Dann kommt noch dazu, es gibt unterschiedliche Indikationen, Kontraindikationen von Medikamenten. Manche harmlose Medikamente wie Aspirin, wo wir uns bei Erwachsenen ja mehr oder weniger keine Gedanken machen können, dass wir das uns ab und zu um die Ohren hauen können. Vielleicht ist es sogar protektiv in manchen Bereichen, kann bei Kindern also schwerwiegende Nebenwirkungen auslösen. Wenn man das alles zusammenfasst, dann sind das eigentlich Gründe genug, mit denen man erklären kann, warum es eben da erheblich häufiger zu Fehlern kommt. Und ein Grund hat man ja eben schon gesagt, wenn man eben 15 Ampullen aufbrechen muss, um eine wahnsinnige Dosis zu erhalten beim Erwachsenen, dann ist die gleiche abstruse Überdosierung in einer Ampulle drin, wenn man kleine Menschen versorgt. Also da ist eben dieses Merkmal des Ungewöhnlichen fällt auch weg. Ne?
Mhm. Ja, Just, da möchte ich gleich mal einhaken oder etwas aufgreifen. Du hast gerade gesagt, es gibt Wirkstoffe oder Darreichungsformen, die von einem Wirkstoff unterschiedliche Konzentrationen haben. Da haben wir auch eine Geschichte erzählt neulich über das Midazolam. Da könnte man fast meinen, die Pharmaindustrie macht es absichtlich uns schwer. Obwohl die Packungsdisplays alle sehr ähnlich aussehen, hat man trotzdem Ampullen mit 1 Milligramm pro Milliliter, mit 5 Milligramm pro Milliliter. Und ich bin neulich in meiner Klinik über eine Ampulle gestolpert. Da waren 15 Milligramm in 3 Millilitern, allerdings in einer 5 Milliliter Ampulle. So dass man, wenn man jetzt so ein bisschen in einer Notfallsituation damit flüchtig umgeht, erst dann merkt, dass irgendwie was nicht stimmt, wenn man aus einer 5 Milliliter Ampulle, aus der man üblicherweise die 1 Milligramm pro Milliliter Konzentration zieht, jetzt auf einmal nur 3 Milliliter bekommt. Und dann guckt man vielleicht nochmal nach. Also da ist quasi der Fehler praktisch schon eingebaut. Gibt es aus deiner Erfahrung andere besondere Fehlerquellen oder Mechanismen, die eben solche Fehler begünstigen? Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, ganz genau. Also dieses Midazolam ist ein schönes Beispiel. Das Ketanest als wichtiges Medikament genauso. Das gibt es in 5 und in 5, 25 Milligramm pro Milliliter. Dann gibt es diese Regionalanästhetika zum Beispiel. Naropin gibt es in verschiedensten Konzentrationen. Und das ist was, was wir in der Leitlinie adressiert haben mit Vorsortieren. Damit meinen wir, dass wir, wenn wir auf verschiedene Konzentrationen verzichten können, dass wir dann uns für eine entscheiden. Für eine Konzentration Propofol oder Midazolam oder Ketanest oder Naropin, was ich erwähnt habe. Wenn das nicht möglich ist, wenn wir also sagen, okay, wir brauchen in manchen Fällen auch die andere Konzentration, dann sollten wir es separieren. Das heißt, wenn wir über Narkosewagen sprechen, dann können wir eben in der Schublade, wo man obendrauf am häufigsten reingreift, können wir die am häufigsten verwendete Konzentration lagern. Und in der Schublade drunter oder, wenn es was Gefährliches so ist, sogar im Vorraum, die andere Konzentration. Sodass man also eine aktiv andere Handlung machen muss, dass man nicht in die gleiche Richtung greift, sondern aufstehen muss, einen Schritt geht zum Schrank, sich dann das holt, was eben die besondere Konzentration hat. Das vermindert natürlich die Wahrscheinlichkeit extrem oder macht es nahezu unmöglich, da unbewusst eben das falsche Medikament zu nehmen. Ne? Dann gibt es eben auch Sachen, die mit oder ohne Zusatzstoffen drin sind. Mittlerweile gibt es das, soweit ich weiß, in Deutschland nicht mehr, aber ein tolles Beispiel war das Paracetamol mit Codein. Wenn man dann schnell Metabolisierer hat, dann gab es dadurch Atemstillstände und Todesfälle. Ne? Und oft haben Kinder Codein dann bekommen mit dem Paracetamol zusammen, ohne dass der Anwender überhaupt wusste, dass er da Codein gibt, sondern von Absicht her eigentlich nur Paracetamol.
Codein ist, um das nochmal aufzugreifen, ein Prodrug von Morphin. Das heißt also, die Leber baut da Morphin draus.
Ganz genau. Und da gibt es eben welche, bei denen das schneller passiert und dementsprechend hohe Spitzenkonzentrationen erreicht werden als andere. Genau, über diesen Mechanismus kam es zu Todesfällen.
Ich habe noch eine kurze Anmerkung. Naropin ist Ropivacain, ne?
Ja, genau.
Ja, vielleicht sollte man es auch so bezeichnen, weil Naropin klingt fast wie Novalgin, ja, wenn man es ein bisschen nuschelt. Ne?
Genau.
Ist gegen sowas ein Kraut gewachsen, gegen die Soundalikes?
Ja, letztendlich auch nur das Gleiche, nämlich das Separieren. Also wenn man die Möglichkeit hat, dass man dann eben einen Hersteller nimmt, der das Generikum hat, was eben dann nicht Soundalike ist, oder die Medikamente eben so auswählen, dass man diese Verwechslungsgefahr vermeiden kann. Wobei ich denke, dass gerade im Krankenhaus eigentlich alle Kliniken, die ich kenne, haben es relativ rasch oder relativ regelmäßig einen anderen Hersteller mit einem anderen Namen, ohne dass wir vorher gefragt werden dazu. Ne? Plötzlich kommt eine neue Ampulle. Wir können ja schon froh sein, wenn wir am Tag vorher eine E-Mail bekommen haben, dass es jetzt anders heißt oder anders aussieht. Also insofern ist dieses Sortieren nach gleichen Namen, nach gleichem Aussehen, was wir da empfohlen haben, wahrscheinlich in vielen Fällen Wunschdenken.
Ja, es hat ja auch Gordon neulich erzählt, diesen Fall, dass das Atenolol ausgetauscht wurde, ja, bei dem Klinikum, und die alte Charge musste explizit gekühlt werden, also haben die neue dann auch gekühlt, aber stellte sich heraus, dass die neuen Atenolol-Dosen nicht gekühlt werden mussten und die wirkten dann plötzlich nicht mehr und die haben sich gewundert, warum die Schwestern nur Natriumchlorid aufzählen.
Und die Pfleger.
Ja. Und die Pfleger.
Ja, genau. Also das wäre mal eine sinnvolle Info gewesen. Das ist ja nicht nur eine latente Fehlerquelle, das ist ja ein Zwischenfall, den man berichten muss. Ja, wenn man Adrenol kühlt, weil man das aus der Gewohnheit so kennt, oder Noradrenalin, wir wollen ja keine Handelsnamen nennen, und dann damit den neuen Wirkstoff aber zerstört mit der gleichen Handlung. Und das ist ja nun auch ein sehr wichtiges Medikament in der Anästhesie, nicht wahr?
Hm. Ganz genau.
Du hast die Übertherapie schon erwähnt vorhin im so Nebensatz. Ich möchte darauf noch ein bisschen mehr eingehen. Also in der Leitlinie steht ja, dass wir die supportiven Maßnahmen ausnutzen sollen, um eine Übertherapie zu vermeiden. Was genau ist damit gemeint?
Also mit supportiven Maßnahmen meinen wir, geht's los mit den sozialen Fähigkeiten sozusagen, dass man sich dem Kind einfach kindgerecht nähert, dementsprechend möglicherweise die weniger irritiert, als wenn man es anders macht. Dazu kommt natürlich unbedingt die Mutter oder die Bezugsperson, Väter dürfen da ja auch nicht ganz vergessen werden, oder auch kindgerechte Lagerung, die kindgerechte Umgebung, Wärme, das sind alles Dinge, ein Schnuller, das sind alles Dinge, die nachweislich einen beruhigenden Charakter haben, so dass man dadurch möglicherweise eine Sedierung vermeiden kann. Und wenn man jetzt ein Kind zum Beispiel hat mit einer muskulären Hypotonie, ohne das zu wissen, dann kann es ja auch schon mit wenig Sedierung und eigentlich sonst harmlosen Medikamenten, wie zum Beispiel mit Midazolam, zu Katastrophen kommen. Also zum Beispiel Prader-Willi-Syndrom, typische Geschichte, mehrere Fallberichte dazu, mit einer eingeschränkten muskulären Spannung, ist es so, wie ich gerade beschrieben habe. So dass wir, und wir haben so ein bisschen den Eindruck gehabt, aus der täglichen Praxis und auch in diesem Expertengremium, dass es oft so ist, dass der Notarzt meint, er muss also unbedingt alles tippitoppi versorgen. Mir ging das selber auch schon manchmal so, dass ich als Anästhesist irgendwie meine, ich muss aber Zugänge und Atemweg unbedingt beherrschen, und wenn es auch schwierig ist, dann neigt man dazu, sich die Zähne auszubeißen, weil man will bloß nicht ins Krankenhaus kommen und sagen, ja, ich habe ja gar nicht alles gemacht, was man so hätte machen können. Und genau vor dieser Einstellung wollten wir eben die Möglichkeit klar benennen, dass es eben auch mal sinnvoll sein kann, nichts zu tun. Der andere Grund, der immer wieder auftaucht, da hatten auch in dem Expertengremium mehrere die Erfahrung gemacht, dass man sozusagen präventiv therapiert. Also wir gehen in einen Hubschrauber und dann sagen wir, ja, da haben wir so wenig Platz, also intubieren wir schon mal vorweg. Denn der nächste Grund für eine Übertherapie. So, und deshalb in der Summe wollten wir, so wie wir das ja auch klar formuliert haben, nicht ermutigen, eine notwendige Therapie bleiben zu lassen, aber ermutigen, alles auszunutzen, um möglicherweise eine Therapie zu vermeiden. Und bei einem Kind, wo man schon durch die Dysmorphie erkennt, wenn das Kind aufhört zu atmen, werde ich möglicherweise ein Problem haben, das beatmen zu können, dann kann es auch mal sinnvoll sein, eben weniger zu machen und schnell ins Krankenhaus zu fahren, wo die Expertise einerseits da ist und auch die Einrichtungen da sind, die wir als Notarzt draußen auf der Straße einfach gar nicht haben kann. Das ist dann dabei immer auch eine Sache, wo man kein persönliches Defizit klar benennen muss. Selbst der virtuoseste Kinderspezialmediziner hat auf der Straße im RTW nicht das Equipment, nicht das Personal, die Optiken und so weiter, die man eben im Krankenhaus hat. Und wenn dann im Krankenhaus ein Atemstillstand kommt bei so einem schwierigen Kind, kann man es möglicherweise beherrschen, und auf der Straße kann es eine Katastrophe werden. So, wenn man das Ganze so zusammenfasst, dann ist daraus eben der Wunsch entstanden, aus dem Expertengruppe heraus, das auch als klare Option eben zu benennen.
Ich glaube, das funktioniert in meinem Empfinden, und das ist natürlich subjektiv gefärbt, aber ist das Unterlassen von Therapien und Maßnahmen oder das Zurückfallen auf eher ein konservatives Vorgehen breit akzeptiert oder wird immer breiter akzeptiert. Aus meinem Bekanntenkreis ist gerade jetzt ein Fall, der ist 3 Tage alt, wo eine Notärztin einen 6-jährigen Jungen eigentlich hätte intubieren wollen, weil der einen Verdacht auf eine Tracheolaryngitis hatte mit einer zunehmenden respiratorischen Erschöpfung. Sie hat jemand anders geholfen, sie hat ihn unterstützt und hat ihn nicht intubiert. Ich denke, das ist genau aus dieser Überlegung heraus passiert, dass das klinische Setting dafür besser ist und dass der Junge dort, wenn es einen komplikativen Atemweg gibt, und das ist ja zu erwarten bei einer schwollenen Glottis oder Epiglottis, dass da die besseren Strukturen sind und auch mehr Rückfallebenen sind. Und hat dann dieses Kind eben anders stabil in die Klinik gebracht. Und das, denke ich, ist genau auf solche Aussagen der Leitlinie zurückzuführen.
Ja, vermutlich, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten und vergiss die Basics nicht. Ja. So, das ist jetzt zusammengefasst,
ja,
glaube
genau.
Ich, oder Jost?
Wir hatten auch gerade aus dem klinischen Alltag, muss man auch sagen, ist das ja ein wahnsinniger Unterschied, ob so ein Baby auf dem Arm möglicherweise sogar an der Brust der Mutter kuschelt oder ob wir das als fremde Menschen in die Hand nehmen. Jetzt haben wir im Rettungsdienst natürlich das Problem, dass die formale Verantwortung des Transports beim Fahrzeugführer liegt, ne? Und dem wir natürlich auch keine Vorschriften machen können. Deshalb hat die Leitlinie sich dort nicht noch klarer dazu positionieren können. Mhm. Aber eigentlich muss man sagen, aus medizinischer Sicht gehört ein Baby, wenn es irgendwie geht, eben auf den Arm der Mutter, und ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass sich das dann in der Situation beruhigt und weniger Sauerstoffverbrauch hat, dadurch weniger Wahrscheinlichkeit zu dekompensieren, als wenn es eben noch aufgeregter ist und wir das Kind eben der Mutter entreißen. Ne? Solche Mechanismen.
Das ist ein Interessenkonflikt.
Ja, genau, ist ein Interessenkonflikt, wo wir aber nur ermutigen können, das in jedem Einzelfall dann gemeinsam konstruktiv zu besprechen. Da kann die Leitlinie sich nicht komplett eine Anweisung sozusagen geben. Das muss im Individuellen dann stattfinden. Ne?
Da würde mich ja interessieren, ob ihr die Eltern auch mit zur Einleitung nehmt.
Wir haben zwei Bereiche, wo wir die Eltern mit bei der Einleitung mit reinnehmen, und zwar die, wo man keine komplette OP-Hygiene hat. Ansonsten bei uns im OP-Raum oder Saal haben wir es nicht, weil wir einfach das Personal nicht haben, um die Eltern mit ein- und auszuschleusen, und die Räume nicht haben, um eine echte Einleitung so nah mit so guter Struktur zu machen, dass wir kurze Wege haben. Ich kenne auch Kliniken, wo die dann 20 Meter durch den Gang fahren müssen am narkotisierten Kind. Das halten wir nicht für günstig. Wir haben als Kompromiss, ist es so, dass bei schwierigen Situationen, dass wir die im Aufwachraum sozusagen einleiten, in der Sedierung. Also keine Narkose einleiten, sondern die Kind im Aufwachraum sedieren und dann sediert zwei Türen weiterfahren. Wir würden uns das sehr wünschen. Ich habe heute noch zu einer Patientin gesagt, wenn der Elon Musk nicht irgendwie einen Tesla in die Umlaufbahn ballern würde, sondern und dem Kinderkrankenhaus Köln einen Bruchteil dieses Betrags, der das gekostet hat, zur Verfügung stellen würden, würden wir gerne Neubau uns hier hinsetzen, der dann die Räumlichkeiten bietet, das zu machen. Aber ich will damit auch mal klar ausdrücken, die Anwesenheit der Eltern ist was unheimlich Wertvolles, es sei denn, es sind total überängstliche Eltern, die haben wir ja auch, und die führen dazu, dass in so Studien wie Kain publiziert hat, die Nichtanwesenheit der Eltern manchmal einen positiven Effekt hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen, also auch nicht undifferenziert. Genau. Ne? Aber grundsätzlich ist die Anwesenheit der Eltern was ganz, ganz Tolles, was wir auch zelebrieren. Wir machen alle endoskopischen Untersuchungen durchgehend in Anwesenheit der Eltern bei uns. Da sind komplexe Kinder mit schweren Atemwegen und so dabei. Machen wir trotzdem in Anwesenheit der Eltern toll. Aber die räumlichen Gegebenheiten müssen vernünftig sein. Man darf nicht auf dem Flur zwischen dem Putzwagen sozusagen und dann mit Umwegen, wo man Glück hat, wenn da kein Bett im Weg steht, mit einem narkotisierten Kind durch die Gegend fahren, was manche tun.
Ja, Eltern im Boot zu haben, ist auch nach meiner Meinung immer noch unterschätzt. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Und Freddy Schindler sagt ja auch, sobald die Eltern das gut finden, was wir machen und was wir mit den Kindern machen, haben wir die Kinder auch schon für uns gewonnen. Das überträgt sich.
Total. Damit fange ich sogar bei der Aufklärung an. Ne? Ganz wichtig. Mein Aufklärungsadressat ist, sobald die kommunikationsfähig sind, die Kinder. Ich ignoriere die Eltern total. Total. Die gucken dann am Anfang manchmal ein bisschen irritiert. Aber wenn man sich mit dem Fünfjährigen einig ist, dann sind die Eltern auch einverstanden.
Hört euch das an, Leute. So nämlich, ja. Genau so.
Da würde mich mal interessieren, duzt du die Kinder und lässt du dich von denen auch duzen?
Ja, komplett, durchgehend. Ganz genau, ja.
Augenhöhe, ne?
Ja,
Augenhöhe.
Genau.
Aber wir kommen ein bisschen vom Thema
ab.
Das stimmt,
aber spannend.
Wir kommen jetzt schon wieder zu Armins Lieblingsthema. Aber wir haben über die Übertherapie gesprochen und die Fälle geschildert, in denen man vielleicht mehr durch weniger erreichen kann. Aber jetzt kommen wir an den Fall, dass eine Medikamentengabe nicht vermeidbar ist. Und Jost, du kannst uns bestimmt erzählen, was uns MedizinerInnen konkret hilft, hier die Arzneimittelsicherheit zu verbessern.
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass man pädiatrisch-pharmakologische Kenntnisse hat. Die kann man in kondensierter Form kriegen. Zum Beispiel gibt es so Kitteltaschenhefte, da gibt es verschiedene renommierte, also schon in vielen Auflagen erschienene, wo man eben einfach alle Medikamente, die so wichtig sind, nachgucken kann, ob es da altersspezifische Besonderheiten gibt, altersspezifische Dosierung. Ich finde, das Propofol ist so ein tolles Beispiel, weil es einfach ein Medikament ist, was wir so ständig ausschütten über allen möglichen Patienten. Und bei Kindern ist es ganz toll, da hat Welzing als Erstautor aus der Uni Köln in Pediatric Anesthesia publiziert eine Arbeit, wo durchschnittlich 34. Woche Frühgeborene 1 Milligramm pro Kilogramm Propofol bekommen haben, damit man die Surfactant-Applikation erleichtert hat. Das war nicht zur Intubation, sondern zur endotrachealen Applikation für einen Surfactant. Und die Studie ist abgebrochen worden, weil es katecholaminpflichtige Kreislaufzusammenbrüche gab mit 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann wissen wir alle, dass es dann die Mopsies gibt, so also zwischen einem halben und einem Jahr, wo die Ernährung eben auf den Winter vorbereitend da einen schönen Speckmantel angefuttert hat, was auch gut so ist, die dann nach 5 Milligramm immer noch nicht schlafen, ne? Und die manchmal 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht brauchen. Und danach geht es dann in der älteren Altersgruppe typischerweise übrigens auch so in dem Verlauf wieder runter, sodass wir dann in den Bereich kommen, wo man bei 2-4 Milligramm in der Regel schön schläft. Ne? Und wenn wir das nochmal zum Erwachsenen vergleichen, dann sehen wir also, dass dann eben diese Dosisverlauf, sozusagen altersbezogene Dosisverlauf, eben nicht so ist, dass man auch vom Erwachsenenalter einfach so runter extrapolieren kann. Das Propofol ist ein Beispiel dafür. Bei vielen anderen Medikamenten ist das auch so, dass es also altersgruppenspezifische Besonderheiten gibt. Von den Medikamenten, die man regelmäßig einsetzt, müsste man die kennen oder eben in der Tabelle zur Verfügung haben, sodass man dann auf dem Weg zum Einsatz zum Beispiel oder auch am Einsatzort nochmal drauf gucken kann, wie ist das denn hier. Danach müsste man ja das Gewicht des Kindes kennen. Dazu hat die Leitlinie sich auch ganz klar positioniert und auch die Evidenz dazu ist ganz klar, dass man als erstes die Eltern fragen sollte, kennen Sie das Gewicht des Kindes? Man soll nicht fragen, was schätzen Sie denn, was Ihr Kind wiegt, sondern kennen Sie das Gewicht des Kindes? Wenn die dann sagen, ja, kenne ich, dann ist diese Aussage sehr verlässlich. Wenn die entweder nicht dabei sind oder sagen, wissen wir nicht, dann sollte man längenbezogene Schätzmethoden verwenden fürs Gewicht. Und auch das ist in Evidenz belegt, eigentlich Studien, die man nicht machen müsste, als ich mal meinen Sechsjährigen damals aus der Schule abgeholt habe und ich stand in der Klassentür und wenn man sieht, was da so durchlief nacheinander, alles 6 Jahre alt, völlig unterschiedlich groß, lang, breit und hoch, dann sieht man, dass eben das einfach sehr unterschiedlich ist. Das altersbezogene Gewicht funktioniert nicht und da bin ich ganz glücklich darüber, dass die ERC-Leitlinien in dieser Auflage erstmalig endlich abgewichen sind von den altersbezogenen Schätzformeln, die sie früher propagiert haben und auch sagen, man soll längenbezogen schätzen. Der Vorteil bei der längenbezogenen Schätzung ist zusätzlich, dass man das Idealgewicht bekommt. Das Normgewicht, also das Alter, das Bevölkerungsgruppendurchschnittsgewicht als Normgewicht bezeichnet, ist nah an dem Idealgewicht, was mit dem Extrazellulärvolumen als ersten Verteilungsraum für Medikamente sehr gut korreliert. So, dann sind wir also beim Gewicht. Danach, wenn wir das Gewicht haben, müssen wir rechnen. Und das Rechnen ist natürlich der Punkt oder auch nachweislich der Punkt, wo am häufigsten Fehler passieren und am schnellsten. Alleine wenn man gedanklich einen Komma an der falschen Stelle setzt, dann hat man einen Zehnerpotenzfehler erzeugt. Und was ein Zehnerpotenzfehler bedeutet, das wurde sehr eindrücklich von Peondi im New England Journal erstmalig publiziert und danach in der weiteren Arbeit wiederholt. Da haben Kinder zur Reanimation bei der zweiten oder dritten Gabe entweder die Dosis von 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht belassen oder auf 100 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht erhöht. Und die Kinder, die 100 Mikrogramm bekommen haben, davon hat keins überlebt. Deshalb hat man die Studie abgebrochen. Also man kann ganz klar sagen, 100 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, das entspricht also einem 10er Potenzfehler verrechnet, ist mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Mit dem schnellen Schritt dieser Berechnung ist das Leben des Kindes vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Klingt sehr dramatisch, soll es auch. Ist aber ganz einfach, indem ich einfach eine Tabelle raushole, auf der Tabelle nachgucke, bin ich in der Dimension richtig oder irgendein System verwende, was mir die Arbeit der Berechnung abnimmt, so wie es also in den internationalen Leitlinien und auch in der ERC, also American Heart Association und ERC-Leitlinien klar formuliert ist, wenn man ein Hilfsmittel nimmt zur längenbezogenen Schätzung, wo dann keine weiteren Rechenschritte mehr nötig sind, um die Dosierung abzulesen, dann ist das eigentlich die beste Methode.
Oh. Ist eine kognitive Entlastung, ne?
Ganz genau.
Weil man das ja
grundsätzlich ist ja
meistens in Stresssituationen auch, ne?
Genau.
Dass man dann genau das machen möchte und selbst als Erfahrener kann man sich da verdaddeln, sage ich jetzt mal. Und genau dafür ist sowas, glaube ich, ganz gut, ne?
Ganz genau, das ist das richtige Stichwort. Wir müssen kognitive Hilfsmittel haben, die uns die Rechenleistung erniedrigen. Rechnen ist schwierig. Dazu gibt es ja auch ganz viele Studien. Zum Beispiel saßen Anästhesisten in einem Zimmer und sollten Perfusa berechnen. Ohne Zeitdruck, ohne Stress, ohne Kind, mit aller Zeit der Welt ein Blatt Papier und einen Dreisatz. Und davon waren 14% hatten alles richtig, 86% hatten sich verrechnet, bis hin zum 56-fachen dessen, was eigentlich hätte drin sein müssen. Also das und übrigens unabhängig davon, ob man Facharzt war oder Anfänger in dieser Studie.
Ja, ich fühle mich gerade ins MPJ zurückkatapultiert, wo ich genau mit solchen Aufgaben beschäftigt wurde. Hm. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber schöne Grüße an den guten alten Professor aus Greifswald. Aber schön, du hast nochmal das Körpergewicht auch betont und wie wichtig das ist, dass man das eben ausarbeitet. Und eine Sache wollte ich auch noch aufgreifen, den Stoffwechsel des Kindes. Du hast gesagt, es ist auch manchmal schwer vorauszuschauen, wie viel ein Kind verstoffwechselt. Das war nochmal so ein Punkt, den du erwähnt hast, ne? Das ist einfach eine Stoffwechsel-Blackbox, ein Kind. Mopsi, genau. Mopsi fand ich auch einen schönen Begriff übrigens für so kleine Kinder. Ich sage immer Michelin-Männchen.
Genau. Das ist ja auch ein schönes Alter. Ist auf jeden Fall hübsch anzusehen, finde ich. Genau.
Kannst du uns dafür ein konkretes Tool nennen? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Notarzt auf dem Weg zu einem Pferdehof. Einsatzmeldung lautet: 8-jähriges Mädchen tritt gegen den Thorax, Kind bewusstlos, zyanotisch. Jetzt weiß ich nur, dass es 8 Jahre alt ist. Gibt es irgendwie ein Tool, das mir jetzt die Einsatzfahrt ein bisschen erleichtert, indem ich jetzt das längenbezogene Körpergewicht und die Notfallmedikamente auf einen Blick habe?
Also die Länge habe ich ja noch nicht, wenn ich das Alter habe. Ne? Damit kann ich dann ja erst loslegen, wenn ich vor Ort bin. Aber grundsätzlich finde ich es eine sehr gute Idee, dass man auf dem Weg dahin schon mal seine Gedanken sortiert, dass man auch schon mal seine Ressourcen guckt, ob sie da sind und drauf schaut. Was man da verwendet, hat auch eine individuelle Komponente. Ne? Und das richtige Stichwort kam eben schon: kognitive Hilfsmittel. Das ist ganz entscheidend. Welche davon ist auch ein bisschen Geschmacksfrage und Übungsfrage. Also man sollte jedes Hilfsmittel, was man verwendet, unbedingt auch mal in Szenarien trainiert haben, dass man das eben kennt. Ich habe schon, bevor es Handys gab, hatte ich so kleine Taschencomputer. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Von Palm war damals der Marktführer, Handheld. Da habe ich mir mit viel Arbeit und auch übrigens relativ teuer, musste man sich erst so Excel-kompatible Programme kaufen und so weiter, habe ich mir so Excel-Tabellen gemacht, wo ich dann mit einem Gewicht eingebe und mir die das errechnet hat. Wenn ich dann unterwegs war auf den Kölner Straßen, da hat man also leider so ein bisschen sehr viel Bewegung drin. Wenn man längere Transporte hat, weiß man, wann das Kölner Stadtgebiet erreicht ist, daran, dass das Auto wieder so schüttelt. Das ist der erste Punkt, dass man also in der Bewegung dann auf dem Touchscreen schlecht zurechtkommt. In dem Augenblick, wo man das Ding dann aus der Tasche zieht, ist dann ausgerechnet das Akku leer und so weiter und so fort. Ich komme persönlich, individuell mein Empfinden, mit einem Bildschirm rumgewische in der Notfallsituation nicht gut zurecht. Dann gibt es Hilfsmittel, die eben tabellarisch sind, haben den großen Vorteil, gibt es auch tolle von der AGNBW, glaube ich, heißt sie da, Bayern und Baden-Württemberg, gibt es von Florian Hoffmann und anderen, Oliver Heinzel, gibt es da eine Tabelle, die ist super. Die haben den großen Vorteil, die sind kostenlos, die sind übersichtlich, damit macht man, denke ich, auch kann man grobe Fehler vermeiden. Oder eben die längenbezogenen Systeme, die haben den großen Vorteil, dass man da eben noch die Gewichtsschätzung hat nach dem Idealgewicht, was ich gesagt habe. Und da gibt es auch unterschiedliche Arten. Das Original, das die Mutter dieser Systeme ist, das Prosolotape. Das gibt es schon seit den 80er Jahren, ist das in den USA so weit verbreitet, dass die Literatur eigentlich sagt, jeder, der Kinder Notfälle versorgt, hat das griffbereit. Den Nachteil, den ich da drin sehe und in den gleichen, also es gibt mehrere deutsche Ausgaben, die original das Prosolotape einfach übersetzt haben. Den Nachteil, den ich da sehe, ist, dass man dann in Begleitheften nachschlagen muss. Das finde ich wiederum auch unpraktisch, wenn man also dann an dem längenbezogenen Segment, was da am Kopfende zum Liegen kommt, dann sagen muss, jetzt muss man in dem Begleitheft nach der gleichen Farbe nachschlagen. Ja. Finde ich unpraktisch. Aber das sind eben solche individuellen Geschmackssachen, ne? Es gibt mittlerweile zum Glück viele Systeme. Man sollte sich für eins entscheiden, mit dem man gut zurechtkommt. Das wirklich kennen und das beüben. Ich denke, das ist die wichtigste Aussage.
Ja. Das werde ich auch häufig gefragt, was ich empfehlen kann, um das um damit zu arbeiten. Und dann sage ich auch, eigentlich ist es völlig egal. Hauptsache, ihr habt irgendeins und ihr habt irgendwas parat. Ne? Übrigens, ich habe in einem Buch gelesen, Anästhesie bei Kindern. Das ist ja auch ein schön dickes Buch vom Thieme Verlag. Und da steht sinngemäß drin, wenn man keine Ahnung hat, wie man das Medikament gibt, dann sollte man die Erwachsenendosierungen nehmen, aber dann halt in x Prozent bezogen auf das Körpergewicht des Kindes. Fand ich spannend, dass sozusagen, da kann man ja grob erstmal auch nichts falsch machen, aber wie stehst du zu dieser Aussage?
Finde ich etwas schwierig, weil in x Prozent, wenn das jetzt proportional zum Körpergewicht ist, dann haben wir eben ein ganz schönes Beispiel gehabt mit dem Propofol und da gibt es viele andere auch dafür, wo es eben nicht funktioniert. Wenn man es so sagt, dass man eine ganz minimale Portion gibt, sozusagen, die eigentlich kaum eine Wirkung hat und dann geht man titrierend weiter, dann ist es noch von mir aus ein Kompromiss, der irgendwie halbwegs machbar ist. Deshalb nutze ich auch die Gelegenheit für das Prinzip des Titrierens. Das ist eine ganz wertvolle Sache. Ne? Wenn man einfach mal was gibt, die Wirkung beobachtet und guckt, ob man dann noch ein bisschen was nachlegt. Das ist ein tolles Prinzip und wenn man dann ganz unten anfängt, passiert hoffentlich nichts. Aber wenn man so keine Ahnung hat, an dem Wort keine Ahnung, da hänge ich mich halt so ein bisschen auf, dazu hat die Leitlinie auch was empfohlen. Rund um die Uhr sind die Kinderintensivstationen mit Menschen besetzt, die Kinderintensiv versorgen. Also die dann für die meisten Medikamente vermutlich eine Kompetenz haben, die sind eh wach. Das heißt, wenn man mit seinem Rettungsdienstbereich das verabredet, das haben wir in Köln gemacht, dass die Notärzte, wenn sie da eben ein Medikament haben oder eine Situation, von der sie keine Ahnung haben, mal anrufen auf der Intensivstation, hör mal, wie sieht's aus, ich habe die und die Situation, das und das Medikament, kannst du mir da einen Tipp geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass da eine ganz fundierte Aussage kommt. Und wir haben das, wir machen das seit Jahrzehnten in Köln so, und wir haben die Feststellung gemacht, das passiert sehr selten. Also die Intensivstation muss jetzt keine Angst haben, dass da alle 7 Minuten das Telefon geht und jemand anruft. Das passiert so selten, dass die Intensivstation kein Problem damit haben und gerne dann helfen.
Ja, voll gut, voll nett von denen. Übrigens dann zum Titrieren, da fällt mir ein, das ist ja das 4. anästhesiologische Grundgesetz. Ne? Was drin ist, ist drin.
Ja.
Und subtrahieren kann man leider nicht.
Genau. Außer beim Naloxon zum Beispiel. Da geht es in manchen Medikamenten, aber wenige, ne? Genau, das stimmt schon, ja.
Ich würde jetzt gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal nachhaken. Ich sagte ja vorhin, auf dem Weg zum Notfallort haben wir das Alter des Patienten. Und du sagtest gleich, na gut, dann haben wir aber ja noch nicht die Länge oder das Körpergewicht. Würdest du davon abraten, sich dann an Perzentilenkurven zu orientieren, die Alter und Körpergewicht, beispielsweise so 50 Perzentile, und sich dann in seiner Rechnung daran
zu orientieren? Das sagt die Leitlinie ja auch, die für die Kindernotfälle, dass wenn man eben keine Möglichkeit hat, dass man dann eben auch mit altersbezogenen Formeln arbeiten kann. Und dann sind die Perzentilenkurven natürlich noch besser. Also wenn du die zur Verfügung hast, weil die Perzentilenkurven natürlich die Dynamik der Gewichtsentwicklung viel besser darstellen können als die Formel, die altersbezogenen. Ne? Wir müssen uns klar machen, dass Menschen im ersten halben Jahr ihr Körpergewicht verdoppeln. Ne? Die verdoppeln aber nicht ihre Körperlänge. Ne? Das heißt, wir haben also proportional zu dem Längenzunahme, sagen wir mal, von 5 cm haben wir eine Körpergewichtverdoppelung. Wenn einer 1,80 ist und 1,85 dann wird, verdoppelt er aber nicht sein Körpergewicht in dem gleichen. Ne? Das heißt, also daran sieht man eben, dass das eine dezelerierende Zunahme an Gewicht mit der Längenzunahme da ist. Die lässt sich mit Perzentilenkurven sehr viel präziser darstellen als mit einer gewichtsbezogenen Formel. Insofern, wenn du die Perzentilenkurve hast, super.
Also zusammengefasst, wiegen ist das Beste. Wenn Sie Eltern wissen, ist es fast gleichwertig. Das nächste wäre dann die längenbezogene Gewichtsermittlung, weil es auch gleich das Normalgewicht liefert. Das nächste wäre dann mit einer hohen Fehleranfälligkeit, wären dann die Formeln, die Best-Guess-Formeln zum Beispiel, bei denen man sehr vorsichtig sein muss, genau, mit dem Ergebnis.
Ich mache es mal so, wie alt war mein Kind damals? Okay, und das minus 20% wird wahrscheinlich jetzt zutreffen.
Ja. Der nächstwichtige Punkt, wenn ihr da nicht vielleicht selber ja auch schon drauf kommen wolltet oder so, dann steige ich damit ein, Kommunikation.
Ja, genau danach wollte ich dich nämlich als nächstes fragen zum Thema Kommunikation. Ich habe eine spannende Studie im Kopf, die ermittelt hat, dass eine fehlerhafte Kommunikation eines, wenn nicht sogar die größte Fehlerquelle im Kinder-OP ist. Das heißt also, da muss man noch ein besonderes Augenmerk drauf legen. Kannst du uns sagen, wie wir im OP kommunizieren sollten, wie wir besser kommunizieren können, damit wir unseren Patienten nicht schaden?
Ja, also die Studie kenne ich jetzt nicht, aber im Alltag habe ich oft den Eindruck, dass Chirurgen eine völlig andere Sprache sprechen als Anästhesisten. das ist leider so. Da muss man versuchen, durch Checklisten zum Beispiel, was ja eben ein ganz wichtiger Punkt ist, wo man klar eben einfach Eckdaten abfragt und die dadurch standardisiert sind. Und ansonsten versuchen eben sich mit seinen Chirurgen, mit allen anderen Beteiligten im OP zusammenzurotten. Im Zusammenhang von den Medikamentengaben ist das Allerwichtigste die kurze Unterbrechung und die gemeinsame Kommunikation. Also wenn man ein Medikament gibt, würden wir empfehlen in der Leitlinie und leben es tatsächlich auch in der täglichen Praxis so, würde man immer kurz derjenige, der das Medikament verordnet, sagen, welche Menge verabreicht werden soll. Derjenige, der das Medikament verabreicht, wiederholt die Menge in Milliliter. Derjenige, der es angeordnet hat, sozusagen bestätigt das. Und damit haben wir eine geschlossene Kommunikation, die ganz kurz ist. Die dauert vielleicht 2 Sekunden, aber die macht klar, dass wir gerade einen wichtigen Augenblick haben und dass wir deshalb beide als Team gemeinsam nachdenken müssen. Bei dem Ansagen und bei der Kontrolle kommt es vor, dass man merkt, man hat da was falsch gemacht. Und das ist so regelhaft, kommt das vor, dass die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme im täglichen Alltag wird ja immer wieder klar. Wenn man jetzt ein Medikament verwendet, was gefährlich ist, zum Beispiel Adrenalin, bei der Wiederbelebung, da haben wir ja klar schon gehört, dass man damit Kinder umbringen kann, dann muss man das noch intensiver machen. Dann muss man sagen, man gibt so und so viel Mikrogramm bei so und so viel Kilogramm, das ist die Gesamtmenge von dem, bei der Konzentration von von 100 Mikrogramm pro Milliliter sind es also 0,1 pro Kilogramm Körpergewicht. Dann wird das komplett wiederholt und erst wenn dann das Gegenüber wieder gesagt hat, wir sind damit zufrieden, also alle Beteiligten sind damit zufrieden, erst dann soll es gegeben werden. Lieber kein Adrenalin verabreichen, als diese Sicherheitskreis zu schließen. Und da zitiere ich gerne etwas, was keine Studie ist, sondern tatsächlich im Alltag passiert ist, nämlich eine holländische Bungee-Jumperin auf einer spanischen Brücke. Die holländische Bungee-Jumperin hat verstanden, now jump. Der spanische Instructor hat aber gesagt, no jump. Ich war jetzt nicht dabei. Wie es geklungen hat, kann ich nicht wiedergeben, aber so stand es in der Zeitung. Die Holländerin hatte den Gurt angeschnallt an sich und das Seil auch am Gurt festgemacht, aber der Gurt war nicht an der Brücke festgemacht. Wenn die Bungee-Jumperin nochmal kurz nachgefragt hätte, soll ich jetzt wirklich springen, dann hätte er gesagt, nee, auf keinen Fall springen und die wäre heute noch am Leben. Und das ist für mich ein schönes Beispiel einer Closed-Loop-Kommunikation und die sollte eben beim Adrenalin eigentlich auch stattfinden. Und damit sie auch stattfindet, sollten wir sie bei jedem Medikament ganz kurz machen.
Also wenn wir das mal vielleicht durchspielen, so für, ich bin jetzt Pfleger Armin,
ja.
Du bist Professor Kaufmann.
Ja.
Und wir haben jetzt zum Beispiel, du sagst mir jetzt, ich soll, keine Ahnung, was Propofol geben, ja. Weil das Kind noch nicht tief genug schläft.
Die Voraussetzung ist jetzt, dass wir zwei ständig miteinander arbeiten, wir uns kennen, wir Anästhesie kennen, wir Propofol kennen, dann würden wir die maximal kurze Version machen, was auch wichtig ist, damit man eben nicht die Anwender überfordert. Ne? Dann würde ich sagen, lieber Armin, gib mal 20 Milligramm Propofol.
Okay, ich gebe 20 Milligramm Propofol in 4 Millilitern jetzt.
Das wäre bei 0,5%ig, die ihr offensichtlich verwendet. Ja. Guck mal, ich habe gleich mitgerechnet. Dann sage ich ja genau und dann gibst du es.
Okay.
So, diesen Ablauf, da haben wir am Anfang, hatten wir tatsächlich so, als ich das angekündigt habe, das ist aber jetzt auch gut 15 Jahre her, als ich das angekündigt habe, gab es so ein bisschen Proteste. Dann haben zwei Schwestern das einfach mal angefangen, haben gesagt, das tut doch gar nicht weh. Immer beim Ablösen kamen mal andere dazu, haben erlebt, dass es nicht weh tut, haben weitererzählt, dass es nicht weh tut. Heute macht's jeder.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie man sowas etabliert. Also ich versuche das auch aktiv zu machen. Ich bin ja gerade auf Intensivstation und da kommen ja öfters mal Notfallsituationen zustande. Und ich hatte auch genau diese Situation gehabt, dass ich einem Pfleger gesagt habe, gebe bitte jetzt 10 Mikrogramm Noradrenalin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es diese Dosierung war oder nicht. Das ist 1 Milliliter aus dieser Spritze, die du gerade in der Hand hältst. Genauso habe ich ihm das gesagt. Hm. Dann hat er gesagt, ja, okay. Und hat trotzdem 10 Milliliter gegeben. Also das war eben keine Closed-Loop-Communication und ich habe auch nicht darauf geachtet. Ne? Das war dann auch von meiner Seite aus ein Fehler, weil ich mir aber das nicht bestätigen lassen.
Hat er ja okay gesagt oder ja, ja?
Ja, ich glaube, irgendwie, also er hat bestätigt, dass er es jetzt macht, ne? Aber eben nicht, was er macht. Und also ich glaube, dieser ganz klassische Fehler, aber es ist eben dort auch nicht etabliert. Das ist mir auch so ganz klar gewesen. Ja. Ne? Oder es ist ganz häufig nicht etabliert,
behaupte genau.
Ich jetzt mal. Und ja, hast du dann vielleicht einen Tipp, wie man das... etabliert.
Es geht um das Fehlerbewusstsein. Das ist der entscheidende Schritt. Und ich bin davon überzeugt, dass diese kurze Unterbrechung, die wir gerade beschrieben haben, dass die dazu wesentlich beiträgt, weil es eben immer wieder mal vorkommt, dass ich oder du da eine falsche Zahl sagst. Und dann korrigiert man sich gegenseitig. Ich habe in anderen Bereichen dann erlebt, wo es diese Kultur der Medikamentensicherheit überhaupt nicht gibt und ich gesagt habe, was ist denn in der Ampulle, die du mir da aufgezogen hast? Und dann sagt derjenige zu mir, so und so viel, habe ich gesagt, zeig mir doch mit der Ampulle. Nee, warum soll ich dir die zeigen? Habe ich wörtlich gesagt bekommen. Nee, warum soll ich dir denn zeigen? Da ist doch genau das drin. Es ging in dem Fall um Naropin. 0,2% sollte, hatte ich gesagt, möchte ich gerne haben, habe ich gefordert, ob es dann da drin ist. Und es war aber 0,75 und derjenige hat mir die Ampulle nicht gezeigt. Und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt hier ein Theater veranstalte, habe ich gesagt, okay, also ist wirklich 0,2 drin? Hat er gesagt, ja. Nachher habe ich die Ampulle gesehen, es war 0,75. Also das zeigt, dass sogar gegen die Aufforderung dann Proteste da waren, weil einfach die es nicht gewohnt waren, dass man sich da gegenseitig kontrolliert. Das muss man klein anfangen, einfach anfangen und im Alltag unterbringen. Und dann ist das eben auch eskalierbar. Bei einer Reanimation hätte ich dann zu dir gesagt, eben 10 Mikrogramm pro Kilogramm und so weiter und so fort, wie ich es auch eben aufgezählt habe. Ne? Das Fehlerbewusstsein ist eine ganze, also die Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und auch Hierarchien dürfen da keine Rolle bei spielen. Ne? Für die Hierarchien habe ich auch ein ganz tolles Beispiel, was im wahren Alltag passiert ist und publiziert ist. In einer amerikanischen Notaufnahme war ein Kind mit einer supraventikulären Tachykardie. Und dann kam der Leiter der Kinderkardiologie da rein und hat gesagt, gib mal Amiodaron-Push. Und das war eine Verwechslung. Ne? Der wollte eigentlich sagen Adenosin-Push, ne? Für die supraventikuläre Tachykardie. wäre das richtige Medikament gegeben und die Verabreichungsform, das eben möglichst schnell zu verabreichen ist, beim Adenosin richtig, Amiodaron ist das falsche Medikament und auch die falsche Art, das zu verabreichen. Das Kind hat dann Kreislaufzusammenbruch gehabt, ist reanimiert worden, zum Glück ist kein Schaden entstanden. Die haben diese gleiche Situation 5-mal im Skills Lab wiederholt, mit unterschiedlichen Personen, aber immer der gleiche grauhaarige oder kurz oder mit viel Haarausfall, so wie ich versehene, alte Mann, der da reinkam. Und der dann gesagt hat, gib mir Amiodaron Push. 4-mal in 5 simulierten Szenarien ist es wiedergegeben worden. In allen Szenarien war mindestens eine Person anwesend, die wusste, dass es ein Fehler ist, die aber nicht protestiert haben, weil das der alte, erfahrene Mensch da war.
Ja, genau dazu hat Armin in der Studie zitiert neulich. Mhm. Da ging es, glaube ich, um so ein ähnliches Setting, wo der Oberarzt Privatpatienten eingeleitet hat und 7 Fehler eingebaut hat. Einige davon waren lebensbedrohlich. Und diese Anordnungen sind aber alle umgesetzt worden, ich glaube nur 13% oder so nicht. Ja. Und das, obwohl einige sogar sich im Klaren waren, dass das irgendwie, dass da was nicht stimmen kann, aber es fand kein Speaking Up statt. Ja. Und das hat halt die Patienten dann gefährdet oder hätte sie gefährdet in einer echten Situation.
Genau, auch bei dem echten Szenario, was ich eben gesagt habe, war eine Person anwesend, die gedacht hat, das stimmt doch nicht, aber wenn es der alte Kinderkardiologe gesagt hat, wird es vielleicht doch richtig sein. Und während der so überlegt hat, war es drin.
Das alles erinnert mich sehr an ein Buch von Linda Cohen, To Err is Human, Building a Safer Health System. Und genau da stellt sie das fest, was du gerade schon gesagt hast, dass die zentrale Grundvoraussetzung für jede Verbesserung der Patientensicherheit jene ist, erstmal, dass Fehler passieren. Da muss sich jeder im Klaren sein. Und jeder Versorgende muss, wie du es auch eben gerade geschildert hast, seine eigene Fehlbarkeit akzeptieren. Und nun sind diese Closed-Loop-Communications zum Beispiel ganz einfache Stilmittel, um Fehler, die passieren, ohne dass es böse gemeint ist, vermeiden können. Aber was stimmt mit uns nicht, dass wir uns an solche einfachen Regeln nicht halten, dass man immer noch belächelt wird, wenn man so kommuniziert? Wo ist deiner Meinung nach das Problem? Haben wir Mediziner aufgrund unseres gegebenen Gottkomplexes, natürlich auch Medizinerinnen, irgendwie ein Problem mit der Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass das besser wird, aber haben wir. Ich habe dazu mal ein Editorial im British Journal of Anesthesia geschrieben, genau zu diesem Thema. Und da habe ich so ein paar Studien gefunden, dass je älter die Menschen sind, also die Ärzte sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die bei ihrem, dass sie beratungsresistent werden. Schöne Arbeit, eine simulierte Fall sozusagen, da hat man Symptome gegeben, die zu verschiedenen Diagnosen führen könnten. Und die Menschen gebeten, was sie denn glauben, was die Diagnose ist. Danach hat man zusätzliche Untersuchungsergebnisse oder Laborergebnisse genannt, wo einige Diagnosen dadurch auszuschließen wären. Die Erfahrenen haben dazu geneigt, zu sagen, nee, wieso, ich habe doch schon entschieden, was das Kind hat und sind nicht mehr von ihrer Diagnose abgerückt. Die Unerfahrenen waren flexibel und sind wieder abgerückt davon. Oder eine schöne Arbeit zum Sicherheitsverhalten, das war jetzt in dem Fall zufälligerweise ein Chirurg, ist jetzt tatsächlich, hätte auch eine andere Fachrichtung sein können, wo also erfahrene Chirurgen gezeigt haben, dass sie weniger für Sicherheitsthemen offen sind und das weniger respektieren. Und die beste Aussage war ein Originalzitat von einem Chirurgen, der gesagt hat, wieso, da wo ich bin, ist Qualität. Wir brauchen keine Instrumente, um die Qualität oder die Sicherheit zu hören, denn ich bin ja Qualität und ich bin ja schon da. Dazu gibt es also, wirklich Evidenz dazu, dass wir eben mit Erfahrung dazu neigen, überheblich zu werden. Ne?
Dabei ist wahrscheinlich die größte Stärke, wenn man Schwäche zugibt.
Genau, das finde ich, genau, das ist so eine Kultur, die muss so eine Abteilung Schritt für Schritt durchsetzen. Ich fand das ganz toll, wie mein Chef irgendwann mal kam und gesagt hat, wissen Sie, was mir heute passiert ist? Da hat mich ein Piotlok bei der Einleitung von der Narkose korrigiert. Was eine Medikamentendosierung. Das war geil, ne? Weil das klar zeigt, der hat sich nicht darüber aufgeregt, sondern er fand das super, dass der Piotler ihn korrigiert, das zeigt nämlich, dass in dieser Arbeitsatmosphäre sich jeder traut, dem Professor zu protestieren, also dementsprechend alle mitdenken, so muss es sein. Ne? Und das kriegt man super, nicht, ne? Das kriegt man nicht geschenkt, das kriegt man nicht über Nacht, sondern damit muss man anfangen und schrittweise kann sich das dann etablieren.
Gibt es ein Du-Gebot bei euch im OP?
Nee, gibt's nicht, aber das ist gelebte Praxis eigentlich bei allen, die da regelhaft arbeiten.
weil ich weiß von anderen Risikobereichen, dass dort das Du eine Arbeitsanweisung ist. Mhm. Ich glaube, die Lufthansa duzt in den Cockpits. Und das sind ja auch Ad-Hoc-Teams, ne? Die treffen sich morgens und sind noch nie miteinander geflogen. Die müssen sich duzen, weil es eben die Hierarchie flach hält und dass eben dann solche asymmetrischen Verhältnisse eher weniger eine Rolle spielen, sondern dass man sich eher traut, mal zu sagen, das ist gerade nicht richtig, was hältst du davon, wenn wir das so machen?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. In skandinavischen Ländern ist es völlig üblich, ne? Und ich habe einen schönen Kompromiss auch mal erlebt, nämlich, dass mich ein ganz, ganz erfahrener, wesentlich älterer und wesentlich qualifizierterer Mensch damals einfach mit Sie und Jost angesprochen hat. Finde ich auch einen schönen Kompromiss. Mhm. Aber auf jeden Fall, dass man so eine Nähe hat, dass man die Hemmschwelle, jemanden anzusprechen und gegebenenfalls sogar zu hinterfragen oder zu korrigieren, dass man die runternimmt. Ich glaube, dass das dazu beitragen kann, wie man miteinander redet, ja.
Die Frage war am Anfang ja auch noch, wie kann man das alles etablieren? So eine gesunde Kommunikation. Also ich würde es kurz so zusammenfassen. Man sollte es einfach vorleben. Ich glaube, das ist das Beste, wie man es etabliert und einfach das lebt und dahinter steht. Ich übrigens mache das auch so, dass ich das mal vorher auch sage, ich duze euch jetzt alle, wir sind im Notfall. Ich verbalisiere das laut übrigens, also nur so nebenbei. Genau, aber ein wichtiger Punkt in der Kommunikation ist ja auch die 5R-Regel. Kannst du dazu noch was sagen? Ich meine, die kennt wahrscheinlich jeder.
Natürlich kennt jeder.
Welche Bedeutung hat die noch? Vielleicht in diesem Setting gibt es dazu Studien auch, die so bewiesen haben, dass man das gut anwenden sollte oder anwenden muss.
Also Studien kenne ich dazu jetzt nicht, aber natürlich eine ganz essentielle Frage. Ist es das richtige Medikament in der richtigen Dosis für den richtigen Patienten, in der richtigen Verabreichungsweg? Und fehlt mir noch ein R? Ich glaube nicht, ne? Mir fällt im Moment keins
richtiger
ein.
Zeitpunkt?
Richtiger Zeitpunkt habe ich noch nicht. Genau, super. Genau, damit haben wir sie. Das Gordon ist eine ganz, ganz tolle, wichtige Professor Frage. Entschuldigung?
Gordon traut sich Speaking Up gegen meinen Professor zu machen.
Sehr gut, auf jeden Fall. Aber zur Etablierung fällt mir noch was ganz Wichtiges ein und das haben wir auch in der Leitlinie genannt und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial drin steht. Einmal im Jahr eine interne Fortbildung über Medikamentensicherheit. Weil es gibt nichts Einfaches, die Vigilanz zu erhöhen, als das, was wir gerade hier tun. Nämlich über die Bedeutung sprechen, über die Tragweite, über die Einfachheit der Maßnahmen. Meine Lieblingsarbeit, die das beweist, ist auf einer pädiatrischen Intensivstation passiert. Da hat ein Krankenhausapotheker 3 Monate lang alle Verordnungen kontrolliert, ohne dass einer was wusste. Danach hat er 3 Monate lang alle Verordnungen kontrolliert und gesagt, ab heute werde ich alle Verordnungen kontrollieren. Es ist weiter sonst nichts passiert, außer dass die Verordneten wussten, sie werden kontrolliert. Die Rate an Fehlern hat sich signifikant verändert. Nur, dass die wussten, sie werden kontrolliert, hat die Vigilanz erhöht. Mensch, da guckt einer nach, damit ich mich nicht blamiere, gucke ich selber auch nochmal nach, bevor ich fertig bin mit der Verordnung. Alleine das hat diesen Effekt gehabt. Dafür brauchen wir eigentlich keinen Apotheker, der hinter uns steht, sondern das können wir auch von innen heraus erzeugen. Dadurch, dass wir eine Weiterbildung gemacht haben, einmal im Jahr und uns klar geworden sind, wie wichtig das ist, was wir hier tun.
Ja, ab heute kann man das ja so machen, dass man einmal pro Jahr unsere Folge einfach abspielt.
Genau.
Und dann liest er für die Ewigkeit im Internet.
Ich habe gelesen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Artikel von dir gewesen ist, weil ich denke, man kommt an dir nicht vorbei, wenn es um Medikamentensicherheit geht, dass selbst das darüber sprechen, die Rate an Fehlverordnungen signifikant reduzieren kann. Also selbst sich darüber im Klaren zu sein, dass das fehlerträchtig ist, reduziert schon die Fehleranfälligkeit.
Ganz klar, so ist es. Das ist ja der Grundstein für die Selbsterkenntnis der Fehlbarkeit.
Ja, stimmt. So gesehen, da schließt sich der Kreis.
Kommen wir mal zum anderen Thema nochmal, oder ein Thema, was du auch schon vorhin erwähnt hast, Verdünnungen. Sollte man Medikamente in der Kinderanästhesie verdünnen?
Also wenn es irgendwie geht, sollte man Verdünnungen vermeiden, weil wir da Berechenfehler machen können, die haben wir eben schon mal erwähnt. Dann gibt es natürlich auch Kontaminationen, die da stattfinden können und insofern sollte man das vermeiden, was oft möglich ist, indem man zum Beispiel 1 Milliliter Spritzen verwendet, wo man eine Skalierung drauf hat, wo man so ab 0,05, besser 0,1 Milliliter eigentlich sehr präzise geben kann. Danach sollte man dann nachspülen, damit das Medikament dann auch nicht in der Leitung stehen bleibt, sondern eben auch im Kind ankommt. Dann ist eine nächste Möglichkeit, dass man Fertigspritzen verwendet. Dazu gibt es mittlerweile auch auf dem deutschen Markt zunehmend Produkte. Im angloamerikanischen ist das schon lange Tradition. Oder auch von den eigenen Krankenhausapotheken kann man solche Sachen sich herstellen lassen. Und das Dritte ist, wenn man dann eben eine Verdünnung nicht vermeiden kann, dann sollte man die eben geschickt machen. Dann sollte man sie so machen, dass keine Fehler dabei passieren können, indem man so eine standardisierte Tafel hat. Dann kann man drauf gucken, wie viel Milliliter in wie viel Milliliter dann welche Konzentration ergibt. Und dann auch so die Verdünnung wählen, dass die weiteren Rechenschritte gut sind. Man kann natürlich mit einer Lösung, die 2,35 Milliliter enthält, wesentlich schlechter rechnen als eine, die 1 oder 10 Milliliter enthält.
Ja. Also ich bin ja ein Freund von Verdünnungen tatsächlich. Also ich bin irgendwie so groß geworden, ich weiß gar nicht wieso, aber vielleicht muss ich einfach mein Handeln noch umdenken. Also wir haben bei uns in der Klinik auch so eine Tabelle etabliert, dass wir gesagt haben, je nachdem wie alt das Kind ist, machen wir die und die Standardverdünnungen. Also wir haben das so geklustert in Alterskategorien, wie es halt sinnvoll ist. So lösen wir das Problem.
Also aus meiner Erfahrung heraus, man ist ganz gut bedient, wenn man die wichtigsten Medikamente, die bei der Narkose zum Einsatz kommen, immer so auf 1 Milligramm oder 1 Mikrogramm runter verdünnt. Wenn man schon eine Verdünnung benutzt, dann das ist eine Verdünnung, die man quasi über alle Altersklassen hinweg verwenden kann. Und selbst wenn man dann mit den 4 Kindern im Tagesprogramm fertig ist und damit Erwachsenen weitermacht und noch Sofenta übrig hat, dann kann man gerne auch 15 Mikrogramm Sofenta mit 15 Millilitern geben. Das schadet dem auch nichts. So, ne? Also wichtig ist, denke ich, dass man mit so wenig wie möglich Verdünnung arbeitet und dass es halt irgendwie einen abteilungsweiten Standard gibt und es da eben dann nicht zu Sprüngen kommt, dass man der Altersklasse eben 1 Mikrogramm, ja, in der zweiten Altersklasse 5 Mikrogramm und so weiter pro Milliliter verwendet.
Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man das, die Idee ist ja nicht schlecht, dass man sagt, man hat alle Medikamente in der gleichen Konzentration oder was das Gnom-Prinzip, das nennt sich tatsächlich so, ich habe jetzt den Erfinder, den Autor gerade nicht im Kopf, aber der hatte die Idee, dass man immer die Medikamente so aufzieht, dass immer 1 Milliliter pro Kilogramm die passende Dosis ist. Die Idee ist charmant, die ist wirklich gut, bedeutet aber, dass man dann eben ja für jedes Medikament einen extra Rechenschritt hat und eben diese Kontaminationsgefahr. Wenn das jetzt so ist, wie du es beschreibst, in einem Versorgungsbereich, wo ihr das immer so macht, wo das standardisiert ist, wo es eine Tabelle dazu gibt, wo man das nachliest und das eben immer stattfindet, dann glaube ich, wird die Präzision da sehr gut sein. Aber potenziell ist es ganz einfach so, dass da was passieren kann. Das, was man pur aus der Ampulle aufzieht, ist kontrolliert. Ne? Die Konzentration wird im Herstellungsprozess regelmäßig geprüft. Da geht keine Charge raus, ohne dass genau geguckt wird, dass auch das Richtige da drin ist, in der richtigen Konzentration.
Ja, manchmal hilft das ja auch einfach, also nehmen wir das Beispiel Sufentanyl. Es ist ja ganz häufig die Verdünnung 50 Mikrogramm in 10 Milliliter drin. Wenn ich jetzt nur eine 2 Milliliter Spritze nehme zum Aufziehen und ich die dann an das Kind bringe, dann kann ich ja nie mehr als 10 Mikrogramm geben. Das ist ja ein Unterschied, als wenn ich eine 10 Milliliter Spritze nehme. Ne? Und so haben wir das oft dann gelöst, dass wir einfach sagen, wir vermeiden, ne, so wie du es vorhin auch gesagt hast, man muss halt einen aktiven Schritt nochmal machen, wenn man jetzt wirklich noch mehr geben möchte. Und das ist ja auch ein Step sozusagen dazwischen.
Genau, das finde ich eine sehr gute Idee. Das ist ganz, ganz klar toll. Das würde ich auch unbedingt empfehlen, dass man nur Spritzen verwendet, wo so viel drin ist, wie man realistisch braucht. Auf jeden Fall. Explizit haben wir das in der Leitlinie auch für die EM-Injektion. Da ist es ja noch so ein Ding, da hat man ja eine andere Injektion. Da macht man mit dem Daumen, drückt man den Stempel runter. Da hat man ja viel weniger Gefühl als bei der IV-Verabreichung. Das heißt, wenn da eine volle Spritze mit der gesamten Menge ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bei der EM-Injektion man da aus Versehen zu viel reindrückt. Da haben wir es explizit auch drinstehen, dass man nur so viel in der Spritze drin hat, wie man im Patienten ankommen möchte. Also eine hervorragende Idee, was das betrifft, auf jeden Fall.
Ja, wir sind halt der Leuchtturm der Medizin des Nordens.
Ich merk's gerade.
Ja. Okay. Nicht, dass die Charité jetzt Urheberrechte geltend macht.
Also ich finde, Leuchttürme gehören nach Norddeutschland, an die See. Und da komme ich her. Punkt. Aber jetzt kommen wir zu unserem, oder wahrscheinlich zu unserem, aber zu meinem Lieblingsthema auf jeden Fall, Off-Label-Use. Also wenn ich die ganze Leitlinie auf einen Satz runterbrechen müsste, dann wäre es dieser. Ein Off-Label-Use ist nicht unsachgemäß, illegal oder kontraindiziert, sondern kann die bestmögliche Therapie darstellen. Ein grundsätzlicher Verzicht auf Off-Label-Use gefährdet Kinder und macht eine sachgemäße Behandlung unmöglich.
Ganz genau. Dieser Satz war uns total wichtig. Und wir haben einfach die Gelegenheit dieser Leitlinie genutzt, um den mal zu platzieren. Das war ja überfällig und übernotwendig. Wir haben ja immer das Gefühl gehabt, wir sind irgendwo in so einer Schmuddelecke unterwegs, weil wir irgendwelche Dinge verwenden, die nicht zugelassen sind. Ne? Und das ist ja totaler Quatsch. Ich habe ja selber in der Neonatologie ganz lange gearbeitet, auch als Kinderarzt. Wir haben auf den neonatologischen Intensivstationen 80% der Medikamente nicht zugelassen. Da sind solche Medikamente dabei wie Ibuprofen. Ibuprofen sind Tausenden von von Frühgeborenen um die Ohren geballert worden zum medikamentösen Verschluss vom Ductus arteriosus putali. Die sind ganz engmaschig gemonitort worden, was Komplikationen betrifft, und in Cochrane-Analysen, das ist also eine Datenqualität, die es bei Frühgeborenen in ganz wenigen Fragestellungen überhaupt gibt, ist beim Ibuprofen gezeigt worden, dass es eine total sichere Sache ist. Soll aber dann für die Schmerztherapie nicht zugelassen sein, total unsinnig. Das gleiche gilt für Opioide, da haben wir pharmakokinetisch gemessene Daten bei Frühgeborenen. Also wir haben eine Datenqualität, die so ist, dass man damit easy peasy zulassen könnte, die Pharmaindustrie aber einfach gar kein Interesse daran hat, das zu tun. Und trotzdem ist es eben Off-Label und so wie wir es eben ja auch klar gesagt haben, muss die Therapie daran entschieden werden, wie die Evidenz und die Expertenmeinung dazu ist. An vielen Stellen eben auch eine ganz knallharte wissenschaftliche Evidenz da ist und darf nicht anhand des Zulassungsstatus erfolgen. Die American Academy of Pediatrics hat das schon vor längerer Zeit geschrieben und wir haben die Gelegenheit halt genutzt, das erstmalig im deutschsprachigen Raum so klar zu formulieren. Und wir sind auch davon überzeugt, dass das juristisch belastbar ist. Wir sind mit 15 Fachgesellschaften 100%igen Konsens. Das ist von allen Präsidien der Fachgesellschaften abgesegnet worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Gutachter sagt, ja, aber Ibuprofen oder Fentanyl ist aber nicht zugelassen. Mit unserer Argumentation kommen wir da, sind wir sehr sicher, juristisch ganz klar stehen wir da drüber.
Das Thema bewegt die Menschen da draußen, die Anästhesistinnen und Anästhesisten und ich denke auch die Kinderärzte und Kinderärztinnen. Dieser Satz, den haben wir einmal zitiert in unserer Folge Präoperative Evaluation, da haben wir kurz über Off-Label-Use gesprochen. Und dieser Satz wurde aufgegriffen und auf Twitter von dieser Followerin gepostet. Und dieser Post ist bis heute über 20.000 Mal angesehen worden und kommentiert worden. Und das zeigt, dass es auch den Leuten unter den Nägeln brennt und dass sie diese Stärkung wahrscheinlich herbeigesehnt haben. Von daher ist es ein Segen, dass ihr euch zu diesem Konsens habt hinreißen lassen. Aber wie erfahre ich denn, welche Wirkstoffe dazugehören und welche nicht? Gibt es da irgendwie eine Übersicht? Weil ich muss sagen, das variiert ja auch von Hersteller zu Hersteller, die Zulassung, nicht wahr? Das ist ja ein nicht durchdringbarer Urwald von Do's und Don't-Do's.
Ganz genau. Da gibt es eine ganz tolle Quelle jetzt mittlerweile, das Kinderformularium. Das ist vom Bundesministerium gefördertes Projekt, kostenlos und barrierefrei mittlerweile, einsehbar, www.kinderformularium.de. Da kann man Medikamente, aktueller Stand so um die 450 Medikamente nachschauen. Das ist von einem Expertengremium wirklich mit bester Qualität zusammengefasst, was die Studienlage betrifft, was den Zulassungsstatus betrifft, was die Medikamenten, was die Dosierungsempfehlungen betreffen und auch die Quellen, wo kommen diese Dosierungsempfehlungen her. Alle Medikamente, die da aufgeführt sind, da kann man sagen, tschakka, ich habe alles, was ich wichtig habe, auf einen Blick. Die Medikamente, die da noch nicht drin sind, da gibt es eine andere Quelle, die hat man nicht so einfach zur Verfügung, nämlich das British National Formulary for Children. Das ist so ein Heft, was alle 2 Jahre wieder neu rauskommt. Sehr, sehr empfehlenswert, für um die 30 Euro bei Amazon zu erhalten. Kann man sich alle paar Jahre mal zulegen oder mindestens einmal in der Abteilung, dann auf einer Intensivstation oder wo immer griffbereit haben. Aber diese allermeisten Sachen, wie gesagt, auf kinderformularium.de. Hat man die Informationen, die man braucht.
Ja, die Seite kinderformularium.de haben wir auch auf unserer Homepage schon lange verlinkt natürlich, weil wir das auch sehr toll finden. Aber eine Sache ist ja wichtig beim Off-Label-Use, man sollte das mit den Sorgeberechtigten vorher besprechen und die darüber aufklären. Wie klärst du die darüber auf?
Ja, das mit dem Vorher, wenn es geht, ne? Also bei Kindernotfällen geht es nicht, dann macht man es halt nachher. Und in der Anästhesie machen wir es vorher mit einer pauschalen Aufklärung. Und ich habe da mittlerweile, echt, wir machen das seit einigen Jahren, das ist eigentlich kein Problem. Wir sagen das genauso, wie du es gerade gesagt hast oder ihr zwei es gerade gesagt habt, nämlich, dass man eine vernünftige Medizin nur machen kann mit Medikamenten, die nicht zugelassen sind, weil wir super Evidenz dazu haben, super Erfahrung dazu haben, ganz klar alle wissen, das ist gut so, aber die Pharmaindustrie eben das nicht zugelassen hat und darauf machen wir pauschal aufmerksam, das lassen wir also in der Anästhesie dann bei der Aufklärung haben wir tatsächlich auch so einen Stempel, ich zögere immer so ein bisschen von Stempel zu reden, weil der Stempel ist ja auch keine Lösung, ne? Also es macht keinen Sinn, einfach nur einen Standardstempel drauf zu hauen, paff und dann Unterschrift, sondern man muss auch erkennbar machen, dass man dort individuell drüber gesprochen hat. Das heißt, irgendeine kleine Notiz noch zum Stempel dazu. Und dieser Standardsatz, der ist übrigens auch in den Leitlinien erwähnt, den wir da als Stempel verwenden bei uns. und dann ist es, ist das Thema eindeutig erledigt. Und bei den Notfallsituationen kann man eben danach oder sollte man auch danach hingehen, wenn alles fertig ist, die Situation sich beruhigt hat, und sagen, übrigens haben wir hier formal Medikamente verwendet, die nicht off-label sind, aber die das Beste für ihr Kind bedeuten. Das ist also erstaunlich. Ich habe da am Anfang auch Angst vor gehabt, vor diesen Gesprächen. Es ist gar nicht schwierig. Das verstehen die Eltern sehr schnell.
Allein das Argument, dass die Pharmaindustrie keine Zulassungsstudien an Säuglingen durchführen wird, hat eine relativ breite Akzeptanz aus meiner Erfahrung heraus.
Ja. Ja. Auch die politischen Initiativen, die es da international gibt, haben nichts gebracht. Ne? Wir haben da seit bestimmt 10 Jahren haben wir verschiedene europäische Initiativen. Aktuell sind es, glaube ich, 5 Medikamente, die eine Nachzulassung für Kinder noch bekommen haben, also für irgendeinen pädiatrischen Bereich bekommen haben. Das bringt alles nichts. Irgendwie kommen wir da, manchmal wünsche ich mir auch so im wahren Leben so einen lieben Diktator. Also ich weiß nicht immer, ob das hier mit Demokratie und Lobbyismus, Pharmaindustrie, dies, das, ob das immer so gut funktioniert. Man bräuchte so einen lieben Diktator, der wirklich das alles nur gut meint, aber der einfach von heute auf morgen sagt, Pharmaindustrie, ab morgen kein Verkauf mehr, wenn ihr nicht zulasst für Kinder, puff, entschieden. Anders wird es nicht funktionieren, glaube ich.
Ja. Naja, der Weg, den ihr geht, der funktioniert ja doch auch ganz gut. Ein justiziables Statement, dass der Off-Label-Use quasi State of the Art sein kann und dass ein Verzicht darauf die bestmögliche Behandlung für ein Kind verhindern kann und das Kind damit gefährden könnte.
Genau, man darf sich natürlich nicht drauf ausruhen, ne? Also dass man das sozusagen vorschiebt, so Off-Label Use ist ja doch super, man hat schon die Verpflichtung der Information, das haben wir ja auch klar gesagt, also man muss am Ball bleiben, wenn es irgendeine neue Erkenntnis gibt zu diesem Medikament, was man verwendet, muss man die kennen. Dafür haben wir verschiedene Quellen vorgeschlagen, zum Beispiel den Newsletter von der BfArM, das Ärzteblatt, die Bekanntmachung hinten lesen, und die Arzneimittelkommission der Ärzteschaft hat ein Newsletter, wo man seine E-Mail-Adresse einfach angibt und den Newsletter abonnieren kann, kostenlos. Das sind so verschiedene Quellen, die man nutzen sollte. Und immer wenn man da sieht, da wird ein Medikament erwähnt, was ich im Alltag verwende, muss man nachlesen.
Just, hörst du eigentlich Podcasts?
Ja, also euren natürlich, dann Lanz und Precht höre ich immer wieder mal. Doch, ab und zu lande ich in Podcasts, ja.
Und wann? Wenn du Fahrrad fährst, oder?
Das ist echt so ein Punkt, ne? Das ist so das Problem, wenn man so viel Wissenschaft macht und so. Ich habe selten Gelegenheit dazu. Aber beim Autofahren, wobei ich extrem selten Auto fahre, ich fahre meistens mit der Vespa. Das ist einfach mehr bei Kölner Verkehrsverhältnissen. Ach, ist das wesentlich besser. Ich habe so eine 300er Vespa und da parke ich immer vor jeder Tür, wo ich gerade hinkomme, auch vom Kinderkrankenhaus direkt am Eingang. Das ist einfach total schön, aber der Helm ist dann so laut, da kann man keine Podcasts hören. Also die Gelegenheit ist nicht so oft, aber ab und zu, also wenn die Gelegenheit da ist, finde ich Podcasts durchaus eine super Sache. Und gerade so wie bei euch das läuft, dass man dann eben auch Expertise und Unterhaltung versucht zusammenzubringen, ist eine klasse Sache.
Ich hab die letzten paar Sätze nicht zugehört, was du gesagt hast, weil ich so vertieft war von dem Gedanken, dass du Moped fährst. Ich fahre auch gerne Moped, finde ich total klasse. Ja. Finde ich gut.
Erinnert mich an Gregor Bartels Aussage, ja, oder Gegenfrage auf die Frage, ob Kinder kleine Erwachsene sind. Sind denn Erwachsene große Kinder? Ja. Und muss ich jetzt mal, so ein bisschen sehe ich euch beide jetzt als große Kinder, wie ihr mit euren Mopeds durch die Gegend, ja, knattert. Ja.
Jost Kaufmann, ja, und ich an der Ampel und so, na, kleines Wettrennen.
Aber du fährst wahrscheinlich Motorrad, da bist du schneller als ich. Ne?
Ich habe eine 300er Vespa. Ich fahr Moped. Achso. Nee, ich habe auch nur die 45er Version, also die kleine.
Ah, schön.
Ja, aber Jost, sind Kinder kleine Erwachsene?
Mich ehrlich gesagt stört dieser Satz, weil der meistens auftaucht als Vorrede von Menschen, die sich gar nicht auskennen damit. Und nein, das sind sie nicht. Für mich, wenn ich an Kinder denke, denke ich an Kleinkinder, Säuglinge, und die sind ganz klar keine kleinen Erwachsene. Sie haben eine völlig andere Physiologie, Pharmakokinetik, Temperaturerhalt und kardiozirkulatorische Dinge als Erwachsene. Insofern ist es nicht so. Aber ich finde diesen Satz, der ist echt überstrapaziert.
Deshalb schlachten wir ihn auch so aus. Jost, jetzt hast du uns eine Stunde lang quasi Druck betankt bezüglich der Sicherheit im Umgang mit Medikamenten. Medikamente sind eines unserer Hauptwerkzeuge. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist so eine Art Sicherheitstraining. Ne? Also wie kann ich dieses Werkzeug sicher und effektiv zu meinen Patienten bringen? Das war wirklich eine sehr lehrreiche Stunde für uns beide, denke ich auch, Armin. Stimmst du mir zu?
Ja, uneingeschränkt, wie immer.
Und zugleich unterhaltsam. Also hab vielen lieben Dank für deine Expertise, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wir hoffen, dass viel von dem Gesagten jetzt Einzug in die Kliniken findet, großflächig. Mit dem Appell, Leute, versucht diese Sachen zu leben, bleibt am Ball, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Es reduziert die Fehlerhäufigkeit und am Ende kommt es unseren kleinen Patienten zugute. Und eins möchte ich noch sagen, das Verwenden von Hilfsmitteln, das ist ja hier auch erwähnt worden, das ist kein Zeichen von fehlender Fachkompetenz, sondern ich finde, das ist Ausdruck eines Verantwortungsbewusstseins seiner Patienten gegenüber. Das steht im Vordergrund und deshalb sollte man das tun.
Das kann ich auch nur unterstreichen. Ich bin mal interviewt worden von der DGAI zu diesem Thema und dann habe ich gesagt, jeder sollte auf eine Tabelle gucken oder ein kognitives Hilfsmittel verwenden, bevor er Adrenalin verabreicht zur Reanimation. Und dann hat derjenige, der mich interviewt hat, gesagt, ja, aber wenn da jetzt ein erfahrener Mensch ist, der guckt auf eine Tabelle, dann könnten die Umstehenden ja denken, hätte keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, warum ist das in der Medizin so? Wenn da ein grauhaariger alter Pilot sitzt, der seine Checkliste abarbeitet, würde doch niemand von uns sagen, warum macht er denn die Checkliste? Ich verstehe das gar nicht, warum wir dieses Problem haben. Da müssen wir wirklich von wegkommen, dass das als Manko wahrgenommen wird.
Ja, arbeiten wir dran. Dieser Podcast trägt seinen Teil dazu bei, bin ich ganz sicher. Ja.
Also mir hat das auch total Spaß gemacht mit euch auf jeden Fall und ich danke euch total für die Gelegenheit hier zu sprechen, die Aufmerksamkeit, die ihr dem Thema geschenkt habt und die hoffentlich dann viele andere auch dem Thema schenken und wir haben ja besprochen, wie wichtig Aufmerksamkeit oder eben anderes Wort dafür Vigilanz ist, die hoffentlich der Medikamentensicherheit zugutekommt.
Super, super Schlusswort, vielen, vielen Dank und dann auf Wiederhören.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 8096. 8096. So, ich fand, das ist ein wirklich gelungenes Interview geworden, ohne uns selbst loben zu wollen. Man musste nicht die einzelnen Informationen aus ihm rauspulen. Das kam schon relativ unaufgefordert und er hat es uns wirklich sehr einfach gemacht.
Ich glaube, er hat viel Lust gehabt, viel zu erzählen und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal zusammenkommen.
Ja, möglich. Es war aber auch alles kurzweilig. Ne? Also ich habe jetzt ja im Nachgang, wir sind jetzt ja in der Postproduktionsphase, in der wir das aufzeichnen, das Interview schon ein paar Mal gehört. Und es ist wirklich jedes Mal wieder sehr schön gewesen, es anzuhören. Und ich habe ihm sehr gerne zugehört. Und es gab auch ein paar Highlights aus der Folge, wo ich immer schmunzeln musste. Also um damit mal anzufangen, ich fand es zum Beispiel sehr erfreulich, dass Jost bei der Prämedikationsvisite genauso vorgeht, eigentlich wie wir. Ne? Erstmal die Eltern ignoriert und sich erst mit dem Kind einigen. Und wenn man mit dem Kind einig ist, ist der Rest im Prinzip Selbstläufer.
Und das zeigt auch, dass dieser Podcast ja auch Leute verbinden soll, Meinungen und Sprache weitertragen soll. Ne? Dann kriegen auch andere Leute Sicherheiten, das so zu machen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Prämien, sondern auf alle Themen, die wir machen. Und ich glaube, das ist ja genau das Schöne. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr noch austauschen, auch in der medizinischen Welt. Das hat ja auch schon Ehrenfried Schindler so gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man auch noch andere Leute kennenlernt, einfach damit man sich austauscht eben. Ne? Und das hat er uns auch so gezeigt, wie er es macht und wie wir es auch eben versuchen zu leben und zu machen. Und genau, das ist der Punkt. Das ist genau das Schöne an diesem Interview.
Mein Lieblingssatz aus dem Interview, und der ist wirklich episch, als Jost sagte, man kann Kinder bei der Wiederbelebung mit Adrenalin umbringen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Weil letztendlich sagt er ja damit, wenn das Medikament falsch dosiert ist, haben die Kinder keine Chance, gerettet zu werden.
Dann hast du noch diese Studie erwähnt mit dem Oberarzt, der diese Fehler eingebaut hat. Das ist die Studie Äußern Assistenzärzte und Pflegekräfte sicherheitsrelevante Bedenken. Die Studie haben wir schon mal, glaube ich, verlinkt, aber die verlinken wir jetzt auch nochmal zu dieser Folge, weil sie halt zum Thema gut passt. Das war eine Simulatorstudie zum Einfluss des Autoritätsgradienten. Also da war halt der Oberarzt halt da in der Einleitung. Der hat eine Very Important Person eingeleitet. Das war alles hoch privat und da sollte er eben seine Assistenten anleiten und er hat Probleme eingebaut, die durch einfache verbale Intervention gelöst werden hätten können.
Genau.
Und in nur 28% der Fälle wurden diese Probleme angesprochen. In den meisten Fällen wurde das Problem angedeutet, in weniger Fällen wurde das Problem deutlich angesprochen, aber schlussendlich kam es nur in 10% der gesamten Fälle zu einer erfolgreichen Intervention. Also dass der Oberarzt ganz klar zurückgehalten wurde, nicht diesen Fehler umzusetzen oder machen zu lassen.
Genau, das zeigt den Einfluss der Autorität auf solche Situationen. Und das passt ganz gut auch zum Welttag der Patientensicherheit, denn Autorität kann in solchen Szenarien Patienten aktiv schaden.
Amiodaron Push. ist das Stichwort. Ne? Darum haben wir diese Studie auch nochmal aufgegriffen. Das ist ja ganz wichtig, diese Message. Ich weiß nicht, wie du das machst, Gordon, aber ich sage auch immer in so kritischen Situationen, wenn ich vorher Zeit habe, bitte sagt, wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn irgendwas nicht rund läuft, wenn ihr Bedenken habt mit einer Medikamentengabe, die ich vielleicht möglicherweise anordne. Ne? Ich setze die Schwelle verbal im Vorfeld schon runter für ein Speaking Up, weil mir das genauso wichtig ist. Weil mir das bewusst ist, allein schon durch unsere Podcasts, dass es so wichtig ist, dass man das eben vermeiden muss, ne? Diese Hierarchie-Gradienten zu haben.
Ganz genau. Ich habe gerade gestern auf unserer Nähe-Intensiv ein Frühgeborenes zum Ductus arteriosus botalli-Verschluss versorgen müssen. Da kam eine Chirurgin aus dem Deutschen Herzzentrum. Und wir haben halt sozusagen im Team-Timeout vorab eben alles Relevante durchgesprochen. Und dann hatte ich so diesen Impuls und sagte, Leute, das ist jetzt hier eine Risikooperation, ein Risikokind. Was haltet ihr davon, wenn wir für die Prozedur das Du vereinbaren? Und dann gab es ein Nicken in der gesamten Runde. Und tatsächlich, die Stimmung war so gelöst wie noch nie zuvor. Jeder hat sich mit Vornamen angesprochen, das konnten wir auch sehen, anhand der Namensschilder, auch wenn wir uns nicht kannten. Es war ja auch ein Ad-Hoc-Team, ne? Also wir, Anästhesie, plus die Neo-IntensivmedizinerInnen, plus das Team aus dem Herzzentrum. Und das fühlte sich ganz anders an als sonst. Vielleicht ist es auch meine Einbildung gewesen, aber wir haben halt eigentlich wirklich gut miteinander harmonisiert, wir haben gut kommuniziert und es war eine sehr gelöste Stimmung, so als ob wir das jeden Tag machen würden. Also
ja, sehr schön.
Hat funktioniert, muss man sagen.
Hätte man ein Thermometer reingesteckt, hätte man sofort das messen können, dass der Stresspegel gesunken ist, nur durch das Einführen des Dus.
Ja, ich war weniger gestresst. Das ist meine subjektive Wahrnehmung gewesen.
Ja. Man hat die Teilnehmer auch in der Studie gefragt, warum die denn geschwiegen haben. Und in ein Drittel der Fälle ungefähr konnten die Teilnehmer das gar nicht benennen, warum sie nichts gesagt haben. Ein Drittel wollte ungefähr den Konflikt überhaupt nicht ansprechen. Und 12% haben auch zugegeben, zu sagen, ja, ich habe geschwiegen, weil das hat ja der Oberarzt gesagt. Der hat bestimmt schon recht mit dem, was er sagt. Es ist gefährlich, Oberarzt zu sein oder auch eine Riesenverantwortung dann, ne? Andersrum ausgedrückt.
Es ist gefährlich, Patient in der Behandlung eines Oberarztes zu sein. Dann hatte ich ja von einer Studie gesprochen, die ich im Kopf hatte, aber die ich mich nicht erinnern konnte, zur Kommunikation als Ursache häufigster Behandlungsfehler. Die habe ich jetzt gefunden und in den Shownotes verlinkt. Und die diese Simulationsstudie zu Amiodaron, die Joost genannt hat, auch die haben wir verlinkt in den Shownotes. Der Link führt zu einem kostenlosen PDF. Und abschließend möchte ich nochmal sagen, Leuchttürme gehören an die Küste. So, da gebe ich Armin recht. Punkt. Das ist der zweitliebste Satz aus dem Interview.
Schön. Wollen wir die Leitlinien nochmal zusammenfassen, Gordon?
Ja. Kurz und
knapp. Lass uns mal die wichtigsten Aussagen rauspicken.
Fängst du an?
Okay. Ein wichtiger Satz dieser Leitlinie ist, ein Medikament, zu welchem dem Anwender hinreichende pharmakologische Kenntnisse für die Kinderanästhesie fehlen, soll nicht verabreicht werden. Primum non nocere. Zuerst einmal nicht schaden.
Genau. Dann das Vier-Augen-Prinzip sollte vor jeder Medikamentengabe angewendet werden, gemeinsam mit der 5R-Regel. Vor jeder Medikamentengabe sollte, wenn möglich, überprüft werden, dass es sich um das richtige Medikament in der richtigen Dosis zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Verabreichungsweg und für den richtigen Patienten handelt.
Zum Thema Off-Label-Use steht in der Leitlinie, für die Anästhesie bei Kindern sollen Therapieentscheidungen auf wissenschaftlicher Evidenz und Erfahrung basieren und nicht allein aufgrund des Zulassungsstatus erfolgen. Das ist ganz wichtig, dieser Satz. Ich finde der wichtigste für meinen persönlichen Geschmack. Und es zieht eben manche Medikamente aus der Schmuddelecke raus. Ich glaube, genauso hat das Joost auch gesagt.
Und zur Übertherapie sagt die Leitlinie am Beispiel von Propofol, dass die Dosierung, die am tatsächlichen Gewicht bei übergewichtigen Patienten errechnet wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Übertherapie und entsprechend einer Kumulation von unerwünschten Nebenwirkungen führt.
Genau. Altersgruppenspezifische Dosierungen sollen bekannt sein und jederzeit rückversichert oder abgefragt werden können. Da war das Beispiel mit der 100er Potenzunterschied genannt in dem Interview mit Joost. Also man kann ein 600 Gramm Kind narkotisieren und am gleichen Tag ein 60 Kilo Kind. Und das ist eine 100er Potenz Unterschied.
Dann sollten Medikamente mit geringem Verteilungsvolumen und geringer therapeutischer Breite grundsätzlich am Normalgewicht dosiert werden.
Bei der Vorbereitung einer geplanten anästhesiologischen Versorgung soll das aktuelle Gewicht des Kindes präzise ermittelt und zuverlässig dokumentiert werden.
Medikamente wie Adrenalin zum Beispiel, Hochrisikomedikamente oder andere mit einer geringen therapeutischen Breite, bei deren Fehldosierung ein großer Schaden eintreten könnte, sollten nicht ohne vorherige Überprüfung durch irgendein unterstützendes System, Tabelle, Lineale, Taschenrechner, Smartphone erfolgen.
Jede Verordnung soll durch alle Beteiligten laut wiederholt und bestätigt werden. Erst wenn alle Teammitglieder Einigkeit signalisiert haben im Sinne einer Closed-Loop-Communication und das auch bestätigen, dass alles korrekt ist, soll die Medikamentengabe erfolgen.
Dann soll die Vorhaltung von ähnlich klingenden Handelsnamen oder ähnlich aussehenden Ampullen oder Verpackungen vermieden werden.
Jede aufgezogene Spritze soll vorzugsweise mit einem Etikett nach ISO 26852 längs so beklebt werden, dass die Skalierung weiter lesbar bleibt. Ich glaube, jeder von uns hat gerade irgendwelche Bilder im Kopf von Spritzen, die doll zugeklebt sind.
Ja, wo du nichts mehr erkennen kannst, außer was drin ist. Mhm. So, zum Thema Verdünnung äußert sich die Leitlinie, dass die, wo immer praktikabel und sinnvoll, vermieden werden sollten. Und dabei wird dann die Verwendung von ausreichend kleinen Spritzen, wie zum Beispiel 1 oder 2 Millilitern, empfohlen.
Jetzt kommt auch eine ganz wichtige Aussage und ich glaube, da muss sich jeder an die Nase fassen, dass das funktioniert, vor allem jeder in der Leitung. Jede Versorgungsstruktur soll eine gelebte Sicherheits- und Fehlerkultur etablieren.
Und die nicht technischen Fähigkeiten, die sollen trainiert werden. Ne? Simulatortraining oder einfach regelmäßig diesen Podcast hören, wie du klugerweise vorgeschlagen hast.
Jedes Jahr am 17.09., das ist ja der Weltsicherheitstag vom Patienten, da wird unser Podcast laut im Radio gespielt auf allen Sendern. Finde ich eine gute Maßnahme.
Ja, das sollten wir mal vorschlagen, dass man für die Gebühren was Vernünftiges kriegt, ne? In den Öffentlich-Rechtlichen.
Richtig.
Endlich mal Inhalte.
Schön, das war's an dieser Stelle und jetzt kommen wir zum Ausblick. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir euch in den vorherigen Folgen darum gebeten haben, eure Geschichten uns mitzuteilen. Das haben wir immer schon so gemacht, finden wir komisch, machen wir so, weil es irgendeiner mal festgelegt hat oder weil wir es immer schon so gemacht haben. Aber irgendwie finden wir das komisch oder manchmal sind noch Skurrilitäten dahinter. Erzählt uns eure Geschichten, wir wollen die gerne aufnehmen, insbesondere mit dem kinderanästhesiologischen Blick und sie berichten. Natürlich anonymisiert, ist ja klar, aber wir wollen einfach das so ein bisschen diskutieren, weil wir das spannend finden, was andere Kliniken so machen und was für Standards es gibt, die ja vielleicht ungewöhnlich sind oder anders sind. Manchmal sind sie auch vielleicht gut begründet in gewissen Häusern. Erzählt uns einfach eure Geschichten. Wir freuen uns sehr darüber und wir werden dann dazu eine Folge machen.
Jawohl. Jetzt müsst ihr sehr stark sein. Der Kinder-Anästhesie-Talk wird eine Spätsommerpause machen. Wir kommen im November zu euch zurück. Das liegt einfach daran, dass wir durch den Talk jetzt auch ein paar Einladungen bekommen haben, denen wir auch gerecht werden wollen. Und diese zusätzliche Workload, die kriegen wir einfach sonst nicht untergebracht. Das heißt, wir setzen einen Monat aus und machen im November dann einen klassischen Talk ohne Interview über das Kind im Rettungsdienst. Also richten wir uns an alle ärztlichen und nicht ärztlichen Rettungsdienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ja, sind schon mal sehr gespannt, was wir da euch dann abliefern werden. Wir stellen uns das so vor, dass wir euch Szenarien vorstellen, die wir selber erlebt haben und Fälle diskutieren hinsichtlich der Art und Weise, wie man sie hätte lösen können, beziehungsweise wie man die Kinder sicher und stabil und vielleicht auch gut abgeschirmt in die Klinik bekommt.
Wie du deine Zeit immer so aufteilst, Gordon, Notarzt fahren, Oberarzt sein, Podcast machen, hast du Familie? Ja, hast du auch noch.
Ja, ich fahre kaum noch Notarzt, muss ich dazu sagen. Also mittlerweile ist es Familie, Klinik, Podcast.
Ich dachte Podcast, dann kommt lange nichts, dann vielleicht Familie.
Und sonntags backe ich Brötchen.
Sehr gut. Mit deinem
elektrischen Mixer.
Ja, wie hast du das
nochmal? Nein, nicht sagen.
Ja, muss dazu sagen, genau, wir haben in dieser Folge oft Handelsnamen gesagt. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das hier an dieser Stelle zu betonen. Wir kriegen natürlich gar kein Geld von irgendeiner Firma. Das ist, rutscht uns raus, weil das in unserem Sprachgebrauch so drin ist. Ne? Noradrenalin ist Noradrenalin und nicht Atenolol. Und Naropin ist natürlich Ropivacain und so weiter und so fort. Und wenn wir mal zwischendurch irgendwas sagen, was ein Handelsname ist, tut uns das leid. Aber es ist auch erlaubt, wenn jetzt jemand sagt, das ist nicht erlaubt, das stimmt nicht, das ist erlaubt. Und ja. Genau.
Okay, jetzt noch einmal kurz die Vorhergehensweise, wie ihr zu den Fortbildungspunkten kommt. Ihr geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort geht ihr dann im Pulldown-Menü auf das Menü CME-Punkte Fortbildungsstunden. Dort müsst ihr dann einmal die Datenschutzerklärung quittieren und dann werdet ihr weitergeleitet zu dem Portal CME-Punkte beantragen. Da gebt ihr dann, wenn ihr Punkte haben wollt, den Namen, die Passworte und eure EFN ein. Und wenn ihr als nichtärztliche MitarbeiterInnen eine Teilnahmebescheinigung haben wollt, weil ihr Fortbildungszeit sammelt, dann könnt ihr das dort auch machen. Gebt euren Namen ein, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und die Passworte auf Übermitteln klicken und schon landet das Ganze bei uns. und ihr bekommt das, was ihr von uns haben möchtet. Im Gegenzug sind wir dankbar, wenn ihr uns dafür eine kleine Aufwandsentschädigungsspende zukommen lasst. Das ist für uns natürlich ein zusätzlicher administrativer Aufwand. Ist auch nicht so wenig, wenn man die Menge an Anfragen bedenkt, die uns da jeden Monat so erreichen. Und das könnt ihr dann gerne auch auf unserer Seite über den Button Ich will Förder machen, so wie Armin das eingangs schon gesagt hat. Und da sind wir sehr glücklich drüber.
Ja, vielleicht möchte jemand bei uns Praktikum machen. Dann erwarten ihn oder sie spannende Aufgaben.
Ja, zum Beispiel die Postproduktion, unsere ganzen Äs rausschneiden. Das füllt auch einen Arbeitstag.
So sieht's aus, Gordon. Das ist doch schön. Das war ein gutes Schlusswort, denke ich mir.
Also, wir sind dann wieder Mitte November für euch da mit dem Kind im Rettungsdienst. Wir freuen uns auf die Folge. Wir freuen uns auf euch. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal unsere ganzen anderen Folgen euch nach und nach anhören, die wir jetzt schon so rausgebracht haben und euch auf den neuesten Stand bringt.
Deshalb bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als
auf Wiederhören.